Ich sag's ja ungern am Anfang einer Folge, aber Andi, ich habe recht gehabt.
Schon wieder?
Oh, das ist aber nett von dir. Oh, strategisch sehr gut gelöst.
Ne?
Ja.
Nee, womit hast du denn recht gehabt?
Genau, das wäre die Antwort gewesen, die ich erwartet hätte, damit ich dann wiederum darauf antworten kann mit der Biografieaufbereitung von Mariner. Die Biografieaufbereitung von Mariner habe ich für das Staffelende vorhergesagt. Und schwupps, was ist heute passiert in der aktuellen Folge?
Ja gut, aber du hast immer gesagt, Mariner wird 2000 Jahre alt und ein Q oder sowas. Aber
das hast du doch voll und ganz rein interpretiert.
Wir werden drüber reden, was jetzt passiert ist. Und zwar jetzt gleich, nachdem ihr diese wunderschöne Musik gehört habt.
Und nachdem ich bitte nochmal ausdrücklich unserem Batmobile Daniel danken möchte, dass er uns dazu gezwungen hat, Star Trek 1 zu schauen.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zur vorletzten Folge der ersten Staffel Star Trek Lower Decks. Sie hört auf den schönen Namen Crisis Point. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schade, dass es schon die vorletzte Folge ist. Und ich möchte noch kurz meine Irritation darüber äußern, dass wir, obwohl wir so eine Art Vorgespräch hatten, du nichts dazu gesagt hast, wie lang unsere heutige Folge wird, weil in den letzten Folgen hast du immer, bevor wir angefangen haben zu podcasten, sowas gesagt wie, das wird lang heute, ich habe so viele Sachen gefunden.
Erfahrene Discovery-Panel-Hörer können ja schon einschätzen, wenn ich die Wörteranzahl nenne, die ich in meinen Aufzeichnungen habe, es sind exakt 5000.
Das lässt mich dann immer ein bisschen bleich werden, also mein Gesicht.
Ich muss mal gucken, wie viel Aufzeichnungen ich überhaupt schon für das gesamte Discovery-Panel gemacht habe. Das kann man bestimmt irgendwie zusammenzählen, oder so. Ich bin da mal sehr gespannt. Es könnte irgendwann in Richtung Bibel gehen oder so.
Du kannst irgendwann einfach mal, dann sage ich nur so einen Einstiegssatz und danach liest du alle deine Stichworte, die du dir jemals aufgeschrieben hast, einfach mal vor. Mal gucken, wie lange es dauert.
27 Tage.
Nur die Stichworte, nicht die Gedanken, die dahinter stehen. Nur die Stichworte.
Ja. Die Gedanken sind meist weniger.
Ach, schön, schön.
Ich habe doch alles, was ich sage, immer aufgeschrieben. Und zwar in meinem Word-Dokument, welches ich gerade vor mir liegen habe und von dem ich gerade ablese.
Sebastian, Punkt, Doppelpunkt, Einschub, Ausrufezeichen, Entrüstung. Was? Fragezeichen? Ausrufezeichen. Andi, Doppelpunkt.
Andreas, Doppelpunkt. Ja, Sebastian, Doppelpunkt. Das ist so, Punkt. Der Doppelpunkt hatte überhaupt keinen Sinn gemacht. Nee.
Schade.
Leichter Zeichensetzungsfehler. Würde ich jetzt anstreichen an der Seite, mit Rot.
Sebastian, eckige Klammer auf, empört, eckige Klammer zu, Doppelpunkt. Was? Wirklich? Das hört man ja gar nicht. Ausrufezeichen.
Sebastian, weißt du, was toll an dieser Episode ist? Sage ich dir jetzt schon mal, bevor wir noch gleich ins Feedback gehen.
Sie hat nur einen Handlungsstrang.
Ja, das natürlich auch. Das ist ganz viel toll an dieser Episode. Aber am tollsten finde ich,
ja,
dass wir endlich mal in der Position sind von Leuten, die sich nicht so gut mit Star Trek auskennen, also die überhaupt keine Anspielung verstehen, weil es ja hier nur um die Filme geht.
Stimmt, ja. Toll. Ne? Und die Filme, die sind ja nun wirklich, also da wissen wir alle, die gehören ja auch nicht zum Kanon und so, die sind ja völlig egal.
Oh Gott, jetzt haben 37.000 Leute ausgeschaltet.
Und hinter mir ist eine Gewitterwolke vorbeigezogen. Ich glaube, ich habe die Faust von William Shatner gesehen. Lebt er eigentlich noch?
Der lebt noch, denn er ist ja Kanadier. Wir haben Jonathan Frakes Woche. Und,
Jonathan Frakes Woche!
Dementsprechend würde ich nicht mit diesen Shatner-Anspielungen kommen. Muss immer Frakes im Hinterkopf haben.
Ne? Ich verstehe.
Frakes.
Frakes. Fries. Ich nehme eine doppelte Portion Frakes Fries.
Oh, ich habe Lust auf Pommes. Aber es ist 21.45 Uhr, da wird nicht mehr Pommes gegessen.
Und ich hatte schon Kaiserschmarrn, also nur eine Sünde pro Tag.
Du hattest Kaiserschmarrn?
Ich hatte Kaiserschmarrn.
Ist das nicht das Essen, von dem man irgendwie 3 Bissen isst und dann ist man gesättigt für 7 Wochen?
Now you know how I feel.
Sehr schön. Also während Sebastian jetzt langsam wegschlummert, gehe ich doch nochmal einen Blick in unser Feedback schauen.
Ja,
Ihr habt nicht mehr so viel zu sagen. Ne? Was? Ihr habt nicht mehr so viel zu sagen in eurem im Feedback auf uns. Woran liegt das?
Wir sind zu perfekt geworden, sagt's gleich. Es ist einfach, das ist pure Perfektion, was wir ja abliefern. Deswegen muss man sich da auch gar nicht mehr zu äußern.
Ich kann es mir zumindest auch überhaupt nicht anders erklären.
Ja.
Die Einzige, die immer noch was findet, ist tatsächlich Tao Tao. Und die hat wieder einiges an Star Trek-Nerd-Kram gefunden.
Aber auch das unterstützt meine These von gerade. Wir sind zu perfekt geworden, weil die Sachen, die Tao Tao hier aufschreibt, das ist Nerd-Zeug.
Die Sachen, die sie aufführt, stehen noch nicht mal bei Memory Alpha, glaube ich.
Und ich dachte, sie hat Memory Alpha geschrieben.
Ja, genau, aber sie hat nicht alles aufgeschrieben, was sie weiß. Sie verweist auf einige Episoden, die wir nicht genannt hatten. Ich glaube, wir verwechseln auch ständig romulanischen Bird of Prey und klingonischer Warbird. Und das werde ich, glaube ich, auch in dieser Episode wieder machen, einfach weil es konsequent ist.
Ja, ich finde auch, wir sollten auf jeden Fall konsequenter sein. Du hast übrigens eine E-Mail bekommen.
Ja?
Oder? Was war das Geräusch?
Ah, tatsächlich.
Ja. Was wichtig ist?
Bestellbestätigung.
Oh, Glückwunsch.
Ich habe wieder ein paar PS5s bestellt.
Neues Hobby von dir?
Ja, mache ich gerne.
Nicht eine, nicht zwei, nein, das sind drei.
Dann haben wir unfassbar viele Hörer.
Ist deine Kohle, Alter.
Und wenig Geld.
Wenn du 3 PS5 bestellst, ist es dann eigentlich eine PS15?
Aua. Also manche Ansätze von dir tun wirklich weh. Was kann man denn von Tao Tao dann noch? Ja, gerne. Was kann man denn davon irgendwie noch hier mit einbringen von dem, was sie schreibt?
Auf jeden Fall herzlich Crystals kann man einbringen und das, was da drüber steht, vielleicht noch.
Genau. Mike, sie sagt nämlich, also wir hatten ja angesprochen, dass die Schiffe teilweise farbige Streifen an der Seite haben und das ja eventuell dafür stehen könnte, für welchen Bereich die eingesetzt sind. Und wir haben uns da gefragt, woher Tao Tao das denn wissen könnte. Und jetzt sagt sie, ja, Mike McMahon oder irgendjemand anders von der Produktion hatte das mit den farbigen Streifen der Schiffe in einem Videointerview gesagt. Aber sie kann selber den richtigen Link dazu leider nicht mehr herausfinden. Das heißt, liebe Leute, das ist so ein bisschen Auftrag an euch. Wenn ihr diesen Videoschnipsel findet, wo irgendwer etwas über die Streifen auf den California-Class-Schiffen erzählt, dann lasst uns doch mal zukommen, dann können wir das nämlich auch gerne über alle unsere Kanäle streuen. Das ist ja wirklich eine spannende Geschichte.
Ja, das ist erstens spannend und zweitens hätten wir dann alle zusammen, nämlich auch Tao Tao, journalistisch korrekt gearbeitet. Und das ist mir natürlich ein Anliegen, ne, dass wir hier diese offenen Fäden nicht einfach so in der Gegend rumliegen lassen.
Entschuldigung.
Gar kein Problem.
Kurz gestorben. Ist es journalistisch korrekt gearbeitet? Wenn man sich auf eine einzige Quelle beruft,
na aber klar. Diese
Quelle der Autor ist.
Ja, ist die Bild-Zeitung ein journalistisches Medium oder nicht?
Nein.
Huch, ja, dann oho, dann nicht. Mist.
Das ist Fiction. ja. So, wir haben noch ein zweites Feedback bekommen.
Gott sei Dank.
Und darauf gehen wir mal ein. Elbarto777 schreibt mir eine schöne, lustige Episode von Lower Decks und natürlich auch von uns. Und
natürlich auch von uns. Murmelt er so in den Bart.
Ja. Er würde gerne etwas Nerdwissen beitragen, beziehungsweise er würde seinen Senf dazu geben. Und er sagt, eine der ersten Toiletten, wir haben über die Toiletten gesprochen, die man in Star Trek sieht, ne, weil Tandy aufs Klo gehen wollte.
Und du hast die Szene genannt aus Enterprise, aus Star Trek, aus, wie heißt diese Serie?
TNG.
wo ein Stück aus der Enterprise D rausgesägt wird quasi, ne, und dann sieht man die Toilette aus der Ferne.
Genau.
Ja.
Und er sagt jetzt, dass man in der Arrestzelle der Enterprise A Kirk auf Toilette sieht. Und man erkennt die Toilette an der Aufschrift Do not use while in space dog.
Das war wahrscheinlich, weißt du noch, früher.
Das müsste in einem Film sein. Das müsste eigentlich dann in. Was müsste das denn für ein Film sein? 3 oder so? 2 oder 3?
Ich weiß nicht.
Das muss ich mal kurz rausfinden. Enterprise A war doch. Aber die Film Enterprise.
Oh, bevor du dich auf dieses Glatteis begibst, möchte ich mit dir über alte Zeiten sprechen. Erinnerst du dich noch an die Zeit damals?
4 bis 6, Entschuldigung, ja.
Als man, ist in Ordnung, das sei dir verziehen. Als man, ich bin da großherzig, als man noch in...
Mach einfach weiter.
Als man noch in Zügen nicht pinkeln durfte, wenn die im Bahnhof standen, weil quasi, wenn du auf den Abzug, wie heißt das beim Gewehr, ne? Auf die Spülung.
Spülknopf.
Spülung. Genau, ja. Auf die Spülung gedrückt hast, dann ist es einfach auf die Schienen runtergespült worden.
Ich kann mich nicht an diese Zeit erinnern, das war ja offensichtlich im 19. Jahrhundert, aber du kannst da sicherlich mehr von erzählen.
So war das damals. So war das damals in den Zügen. Da gab es halt, also vor allen Dingen in diesen alten, schönen, ne, die waren irgendwann mal grün und sind dann blau geworden, die mit diesen bouncigen Sitzen, wo man sich so draufgesetzt hat und gesagt, so bounce, bounce, bounce. Die gab es auch in so einem braunen Lederimitat.
Leute, und so langsam merkt ihr, wie alt Sebastian eigentlich ist. Er erzählt Geschichten aus dem Frontierland, er erzählt Geschichten aus den Indianerreservaten, wo die Schienen durchgelegt worden sind mit der Railroad Company. All das ist damals passiert, als Sebastian in seinen 30ern war.
Erstens, können wir kurz bitte alle aufzeigen, die wissen, wovon ich rede. Ja, danke. Siehste, sage ich doch. Zweitens, Andi.
Ich habe niemanden gesehen.
Zweitens, wir zwei kommen ja aus demselben Dorf, ne? Und wir haben dann wohl...
Gab's das schon? Entschuldigung, weitermachen.
Wir haben offensichtlich auch denselben Bahnhof benutzt. Und da ist noch bis tief in die 2000er sind dann noch die Bahnen aus den 80ern gefahren, diese Waggons aus den 80ern gefahren. Das heißt,
bei uns im Dorf ist Kacke aus den Zügen gefallen?
Ja. Das heißt, wenn du jemals mit einem Regionalexpress oder ich glaube Regionalbahn von unserem Dorf aus zum Beispiel in die Weltstadt Aachen gefahren bist, dann bist du auch mit einem dieser Züge gefahren, die ich gerade beschrieben habe.
Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Aber das ist ja auch unglaublich lang her.
Das ist unglaublich lang her. Und du warst im Gegensatz zu mir, während ich natürlich schon 35 war, während wir von unserem Dorf durch die Savanne die Schienen gejagt haben. Was du?
Mir waren es die 2000er.
Warst du es noch drei?
Ich war es noch drei. So, nach diesem spannenden Ausdruck in die deutsche Sprache. Entschuldigung.
Deutsche Bahngeschichte.
Die deutsche Bahngeschichte fand ich spannend. Ich fand, warst du noch, nee.
Ich hab's auch vergessen. Aber hast du gemerkt, dass deutsche Bahngeschichte eine Doppeldeutigkeit hat? Denk mal drüber nach.
Deutsche Bahngeschichte. Nee, verstehe ich nicht. Hat doch beides dieselbe Bedeutung.
Wie heißt denn das Unternehmen? Deutsche Bahn. Genau. Also könnte man einmal sagen Deutsche Bahngeschichte, ja, also die Geschichte dieses Unternehmens, oder man könnte sagen Deutsche Bahngeschichte, also ein Stück Deutsche Bahngeschichte. Also
ja, aber beides ist doch dasselbe.
Das eine könnte...
Das ist nur anders betont.
Das eine könnte quasi ein Stück Deutsche Bahngeschichte, die könnte auch außerhalb der Deutschen Bahn stattfinden, wenn die Deutsche Bahn nicht Deutsche Bahn heißen würde, aber zum Beispiel die Bundesbahn gehört auch zur Deutschen Bahngeschichte, ja. Die Deutsche Bahngeschichte ist die Geschichte des Unternehmens, also quasi des Unternehmens, was aus der Bundesbahn wurde, nachdem sie privatisiert wurde. Wann war das? In den 80er, Ende 80er, Anfang der 90er Jahre? Wurde es ja das Unternehmen Deutsche Bahn, vorher war es ja die DBB, Deutsche Bundesbahn, DBB, ja, richtig.
Du hast mich überzeugt. Das war wirklich scharfsinnig von dir. Ich finde, du solltest eine Kolumne schreiben. Also sowas wie Bastian Sick irgendwie, keine Ahnung, der kleine Silbenvogel oder so.
Instagram hat mir einen Statuscode 200 zurückgegeben, sagt mir gerade unsere Webseite. Was soll das heißen? Nee, kein Status.
Was springst du denn hier so? Statuscode?
Instagram Was? Hat keinen Status 200 zurückgegeben, sagt unsere Seite. Da, wo normalerweise diese bunten Bildchen sind von unserem Instagram-Account, wo wir jeden Tag posten, was wir essen oder wie wir uns kleiden und all diese Dinge.
Ich verstehe, was du meinst, aber warum sagst du das?
Es ist mir gerade aufgefallen.
Es hat uns vor Monaten schon jemand gesagt, dass unser Instagram-Plugin gerade nicht funktioniert und dann habe ich wieder vergessen. Aber vielen Dank nochmal an denjenigen, der es gesagt hat. Ich habe es einfach nur vergessen. Also Sebastian, sollen wir anstatt über das Innenleben unserer Website zu sprechen, vielleicht in Richtung Folge lancieren.
Okay, auch wenn ich gerne noch mit dir mehr über die Deutsche Bahn-Geschichte gesprochen hätte.
Ja, das machen wir demnächst in unserem Bahncast.
Bahncast? Bahncast? Bahncast. Meinst du, da kriegen wir die Deutsche Bahn als Kooperationspartner mit an Bord?
Ja, die Bahn liebt Podcasts. Die haben auch Gästeliste Geisterbahn lange gefeatured. Und Gästeliste Geisterbahn hat, glaube ich, sogar einen Podcast für die Bahn gemacht.
Ja, die tatsächlich kaufen die ab und zu mal Podcasts, ne? Damit die dann in den ICEs laufen, weil da kann man ja noch ein Stück deutsche Bahngeschichte. In den ICEs kann man ja, wie ihr wisst, wie im Flugzeug mit einem kleinen Klinkestecker ein Programm abrufen. Wahrscheinlich wisst ihr es nicht, weil eigentlich weiß es niemand, weil es wird auch niemand nirgendwo bekannt gegeben. Also es gab früher mal so Zettel, wo das drauf stand, aber ich glaube, die gibt es nicht mal mehr, oder? So eine Programmvorschau. Da stand dann sowas wie Schlager auf Kanal 1.
Ich verstehe gerade nicht, was wir hier machen. Also nachdem ich jetzt monatelang versucht habe, einen Werbedeal mit Vikana zu finden, und Vikana hätte auch hier in dieser Folge wieder wunderbar stattfinden können, ich sage nur Kekse. So,
das ist das erste Mal, dass du irgendein Keksbezug warst. Du kannst auch nicht nur einen Keksbezug machen, indem du Kekse sagst. Du musst es schon inhaltlich einbauen.
Ja, ich werde das gleich inhaltlich einbauen. Du wirst es noch sehen in dieser Folge. Und stattdessen redest du jetzt plötzlich über die Deutsche Bahn. Haben wir dann einen Werbedeal bekommen irgendwie?
Nö, aber wir könnten es ja mal, also da wir ja so unfassbar erfolgreich sind, was Werbedeals angeht, und wir tun ja wirklich alles, um an Werbedeals zu kommen, ja. Also wirklich alles. Können wir es ja mal mit der Deutschen Bahn versuchen. Also wenn Vikana uns schon nicht will, dann will uns vielleicht das nächstgrößere Unternehmen. Und nach Vikana kommt eigentlich nur noch die Deutsche Bahn.
Wir müssen es einfach wie andere Podcasts machen und uns für die OMR prostituieren. Dann kriegen wir auch Kohle. Aha, Kritik. So, der Autor dieser Folge ist Ben Rogers.
Weißt du
über Ben Rogers? Warum frage ich dich überhaupt?
Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, so eine rhetorische Frage.
Niemand wusste vorher etwas über Ben Rogers, aber tatsächlich ist er in den USA gar nicht mal so unbekannt.
Also der Name, ehrlich gesagt, der klingt sowas von nach einem Künstlernamen oder Pseudonym. Das ist so ein Name, den du bekommst, wenn du irgendwie in ein Zeugenschutzprogramm kommst und nach Nebraska verfrachtet wirst und da in einem Holzhaus ein neues Leben fängst und dann kriegst du von dem FBI-Agenten deinen neuen Ausweis und da siehst du dann das beschissenste Foto von dir, was sie hatten, und daneben steht der Name Ben Rogers.
Oder James Miller.
Ja, so nämlich.
Ja, nee, Ben Rogers ist nicht nur im Writer's Room von Lower Decks und legt hier seine erste Folge vor, der ist auch eigentlich sogar viel mehr als Schauspieler unterwegs. Und ich habe in der Recherche zu seinem Namen habe ich zum Beispiel einen wunderbaren kleinen Clip gefunden von Landline TV, das ist so eine kleine Comedy-Truppe, und dieser Clip nennt sich Obama-Tourage.
Oh, ist das ein Wortspiel?
Oder Obamtourage. Das ist quasi eine Parodie auf Entourage, ne? Diese HBO-Serie, die ich damals sehr, sehr gern gesehen habe. Ne? Wunderbare Serie.
Da bin ich raus, aber ja, ich höre dich.
Also da geht es um einen Filmstar in Hollywood, der mit so einer Entourage nach Hollywood zieht und da dann irgendwie versucht, über Wasser zu bleiben und gleichzeitig seine Kumpels irgendwie mit reinzubringen in das Game. So, ne? Und in dieser Parodie ist es Obama, der seine Clique in Washington irgendwie unterbringt. So. Und okay. Ben Rogers spielt da Joe Biden.
Ach echt? Das ist ja geil.
Wie einen sehr, sehr jungen Joe Biden. Aber er spielt Joe Biden.
Ja. Joe Biden war irgendwann mal sehr, sehr jung.
Joe Biden hat eine sehr, sehr bewegte Biografie. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Typ. Der ist noch nicht so charismatisch, aber er ist wirklich ein interessanter Typ.
Er hat eine wahnsinnig spannende Biografie für so einen Typen, der amerikanischer Präsident werden könnte und hoffentlich auch wird, ohne dass ich hier politische Statements von mir gebe.
Das darfst du ruhig tun.
Nee, ich finde es tatsächlich auch, also es ist schade, dass er das nicht so richtig rüberbringen kann. Aber wenn du dir so die Biografien dieser beiden Präsidentschaftskandidaten / des Präsidenten anschaust, dann ist Joe Bidens Biografie auf jeden Fall deutlich interessanter und auch deutlich interessanter als von mancher anderen Hillary Clinton oder Bill Clinton.
Ja, der hat zum Beispiel einen Wissenschaftsbezug und sowas. Ja. Ne? Das ist schon wirklich ganz, ganz nett.
Und auch einen Bezug zu anderen Gesellschaftsschichten und also solche Dinge.
Ja, genau. Der hatte ein ganz, ganz tragisches Erlebnis, ne? Joe Biden mit seinem Sohn, glaube ich, ne? Oder so.
Ja, da, ja, ich erinnere mich auch dunkel. Was war denn da noch gleich? Ja. Weiß ich nicht mehr genau.
Ist nicht irgendein Sohn auch gestorben von ihm? Oh, das ist jetzt ganz schwieriges Halbwissen. Streicht das, bis ihr das nicht verifiziert habt.
Weil ihr müsst das nämlich verifizieren. Wenn wir irgendeinen Scheiß erzählen, müsst ihr das verifizieren. Das habt ihr schon mitbekommen.
Und da also geht's nicht nur, Journalismus, oder?
So Crowd-Journalismus ist das hier. Das ist Crowd-Journalismus und es geht nicht nur um Star
Woche
Trek.
Nächste Woche gucke ich eine kleine Gegendarstellung auf Seite 5.
Auf Seite 5 dieses Podcasts.
Genau.
Da blättert nie jemand hin.
Wir kommen mal zurück zu Ben Rogers. Der ist festes Ensemblemitglied von Upright Citizens Brigade. Das ist eine weitere Comedy-Truppe, die halt Webvideos macht. Auch sehr, sehr spannend tatsächlich. Und er selber ist aber auch schon im richtigen Fernsehen aufgetreten. Er hat Fernsehsendungen, der da mitgespielt in Mindy Project, in Making History, in Ghosted und in Workaholics. Für die hat er auch geschrieben, für Workaholics. Mhm. Habe ich auch tatsächlich mal reingeguckt in Workaholics. War nicht ganz mein Humor, aber ich habe gehört, dass man, wenn man sich darauf einlässt, dass irgendwann sehr, sehr witzig sein soll.
Ab Staffel 4 so.
Kann sein.
Das sind mir die liebsten Serien. Nee, da musst du durchhalten. Ich sag solche Sätze übrigens auch immer mal wieder. Aber da musst du durchhalten. Nee, die ersten 4 Staffeln sind blöd. Das gilt eigentlich für alles Star Trek bis auf Lower Decks, ne? Aber das ist ein anderes Thema.
Das hast du auch bei Expanse gesagt.
Ja, da musst du durchhalten. Da musst du die ersten 4-5 Folgen durchhalten. Da musst du durchhalten. Das wird gut. Es wird nicht witzig.
Ben Rogers spricht auch eine wiederkehrende Figur hier in Lower Decks, nämlich Lieutenant Commander Stevens.
Ach. Also der ist schon ein Bekannter des Casts quasi.
Genau, genau. Aber halt auch Autor und dementsprechend hat er hier beide Rollen.
Hm.
Und in dieser Episode kommt ja auch Stevens vor. Das heißt, er spricht auch in seiner eigenen Episode eine Rolle. Ist doch schön für ihn.
Hat er sich da selber reingeschrieben, ja?
Ja. Schlau, ne?
Ja, so macht man das.
Die Regie hat Bob Suarez gemacht, das ist seine dritte Arbeit. Davor war es Temporal Addict und Terminal Provocations. Ich erinnere nochmal dran, der war Storyboard Artist und Revisionist bei verschiedensten Serien, bis er dann zu Lower Decks gekommen ist und da auch mehr Regie gemacht hat. Das hat er vorher weniger gemacht.
Mhm.
Ja. Und dann kommen wir auch schon zu den Gaststars.
Mhm.
Ist dir diesmal was aufgefallen?
Bei den Gaststars?
Mhm.
Ist mir diesmal was aufgefallen bei den Gaststars? Ich überlege gerade, was mir aufgefallen sein könnte bei einem Gaststar, den ich auf jeden Fall kennen könnte. Hier Galileo Galilei Galileo Lilo.
Leonardo da Vinci, genau.
Das wollte ich sagen. Leonardo, ach, das sind ja die gleichen, oder? Das sind auch Brüder im Geiste, die beiden Dudes.
Glaube ich, ein paar Jahrhunderte dazwischen.
Ja, Papa, jetzt nicht so klein, ich das.
Ich weiß es aber auch nicht, vielleicht stimmt das auch nicht. Mal kurz gucken, Leonardo da Vinci.
Damit haben wir, glaube ich, den Tiefpunkt in diesem Podcast erreicht. Heute
1452, 1519 und das könnte fast auch bei Galileo passen. Oh je.
Oh je.
Nee, Galileo war es ein bisschen später, tatsächlich.
Wie dem auch sei, ich habe nicht darauf geachtet, ob der von Dings gesprochen wird. Wie heißt der? Rhys Davies.
Genau. Das wäre was dir hätte auffallen können. Er wird tatsächlich nicht von Jonathan Rhys Davies gesprochen, sondern er wird von Gary Cole gesprochen.
Mhm.
Gary Cole ist einer meiner Lieblingsschauspieler aus Veep, tatsächlich.
Mhm.
Den kennt man auch, wenn man vom Sehen, würde ich sagen, kennt man ihn auf jeden Fall. Er hat in ganz vielen Comedy-Serien noch mitgespielt. Aber es ist trotzdem schon schade, dass der nicht von Jonathan Rhys Davies gesprochen wird. Wahrscheinlich haben sie ihn nicht bekommen. Ne? Jonathan Rhys Davies muss ja auch relativ alt sein mittlerweile eigentlich. Ne?
Stimmt, ja, der war ja immer schon alt. Ah, das ist Gary Cole, alles klar. Ja, den kenne ich aus Suits.
Auch, ne?
Ja, in Suits spielt er auch mal eine größere und kleinere Rolle. Also eine Rolle, die am Anfang klein ist, zwischendurch mal ein bisschen größer wird und dann wieder klein.
Ja, so ist es bei Veep auch, beziehungsweise da ist es eigentlich immer eine Nebenrolle, aber tatsächlich hat er auch mal eine Episode, in der er ein bisschen im Fokus steht. Aber das macht sehr Spaß. Also mir macht seine Rolle sehr Spaß, weil er meistens so die Seriosität reinbringt in absolutes Chaos. Und das finde ich immer ganz nette Rollen eigentlich bei sowas. Jonathan Rhys Davies ist übrigens 76 Jahre alt.
Also hätte er schon noch machen können, ja.
Hätte er machen können.
Ja.
Aber vielleicht macht er auch gerade nichts mehr. Keine Ahnung.
Ist auch okay.
Man muss auch mit 76 nicht immer noch arbeiten, ne?
Nö, muss man nicht.
Ansonsten haben wir noch einen Gaststar, der Dr. Miklimo spielt.
Ja.
Das ist Paul F. Tompkins. Und das ist ein ganz spannender Typ. Das ist nämlich ein erfahrener Comedian und ein Kollege von uns.
Ach.
Ist nämlich einer der größten Podcaster in den USA tatsächlich.
Ach Mensch, guck mal. Wir sind einer der größten Podcaster in Deutschland. Und dann kennt er uns vielleicht.
Wir sind, glaube ich, die einzigen Podcaster in Deutschland, wenn ich das richtig sehe.
Die einzigen, die Erfolg haben auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Ja. Und er hat schon 2010 angefangen. Er heißt halt Paul F. Tompkins und er hat angefangen mit The Pod F. Tompcast.
Wow.
Und das, ja nicht schlecht, ne? Es war so ein Improvisationspodcast, in dem er Leute interviewt hat, aber beide Rollen immer gesprochen hat. Also sehr, also es war geskriptet, aber improvisiert. Ein bisschen schwierig zu sehen, ne?
Ja, das ist, ich stelle mir gerade vor, wie das klingt. Das könnte auch sehr langweilig sein oder er muss sehr gut sein.
Es muss unglaublich gut gewesen sein, denn er hat danach 1 Milliarde Aufträge bekommen.
Okay.
Und hat dann von 2015 bis 2019 noch einen Improvisationspodcast, der hieß, und jetzt muss ich dieses Wort irgendwie versuchen auszusprechen, Spontaneation with Paul F. Tompkins. Und das war einer der beliebtesten Comedy-Podcasts in den USA. Mhm. Da gab es aber dann mehr Gaststars tatsächlich, aber auch Improvisation mit diesen Gaststars zusammen.
Interessant, ja. Aber das sind dann, also das ist dann nicht geskriptet gewesen.
Nee, genau. Also viel, viel weniger produziert auch als sein erster Podcast. Aber halt mehr Improvisation, was natürlich dann auch in einem richtigen Gespräch mit anderen Leuten, die dann eben auch versuchen zu improvisieren,
einfacher ist, ja.
Eben dann auch ein bisschen einfacher ist.
Genau. Aber sowas gibt es in Deutschland gar nicht so viel, ne? Also, Comedy-Podcasts, die quasi so ein bisschen angelegt sind wie Comedy-Serien, ne? Also eher so halt so Unterhaltungsdinger, wo halt irgendwelche Leute sich irgendwo hinsetzen und irgendwie den Schwachsinn aus ihrem Hirn drücken, der da gerade drin ist. Aber so richtig so sketchmäßig oder sowas, ne? Gibt's nicht
also Podcast UFO versucht schon mal so kleine Hörspiele reinzubauen. Mhm. Das geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Und wenn du über Podcast UFO sprichst, die beiden Macher, nämlich Stefan Dietze und Florentin Will, haben ja mal eine YouTube-Show gemacht namens Gute Arbeit Originals für Funk.
Ja.
Und die hatten im Rahmen von Gute Arbeit Originals hatten sie einen Podcast, der hieß Gute Arbeit Impro. Und es war ein reiner Impro-Podcast mit auch Gästen. So, also es ging so ein bisschen vielleicht in diese Richtung.
Und ich habe jetzt letztens, fällt mir gerade ein, im Vorbeifahren auf dem Fahrrad, aber da ich immer so unfassbar schnell Fahrrad fahre, habe ich es nicht ganz genau.
Wer dafür bisher bekannt?
Mitgeschnitten, ja, ich weiß. Über Stadtgrenzen hinaus. Habe ich ein Plakat gesehen von, ich könnte mir vorstellen, dass es Audible war, die eine Comedy-Serie quasi, das sah aus wie so ein Netflix-Plakat oder sowas, aber es war eine, ich glaube, eine Comedy-Hörserie, aber mehr kann ich ja darüber nicht sagen und das ist schon gefährliches Halbwissen. Vielleicht kommt sowas jetzt auch mehr quasi.
Ja, was gerade total kommt, ist, dass Leute Hörspiele produzieren und sie als Podcast rausgeben und sagen, das ist ein Hörspiel-Podcast.
Ja, das ist natürlich völliger Quatsch.
Das hat Netflix ja gemacht. Die haben ein englisches oder ein amerikanisches Produkt in alle möglichen Länder verkauft. Und das hat Nils Bokelberg für Deutschland übersetzt. Hieß Susi. Also war nicht Netflix, es war Spotify, genau. Spotify, das so. Netflix der Podcast. Oh ja. Gott, habe ich das gesagt? Auf gar keinen Fall.
Ich weiß auch nicht, was da los ist. Außerdem gibt es doch schon so einen anderen Laden, der sich das Netflix heißt, der Podcast nennt. Ich habe nur mal vergessen, wie die...
Es gibt 1 Milliarde Läden, die sagen, ich bin das Netflix der...
Wie hieß denn das?
Audilidilidu?
Oh Gott. Vielleicht ist auch das der Tiefpunkt des Podcasts.
Ich war gerade bei Flanders irgendwie.
Stimmt. Oh, der Arne, die haben mich schon lange nicht mehr gedacht. Gott hab ihn selig. Nee, es war seine Frau. Wo waren wir? Achso, ja, das ist natürlich irgendwie Bullshit, aber Audible macht natürlich auch ganz viel, also die machen ja mittlerweile sehr, sehr viele hochwertig produzierte Podcasts, Hörspiele, wo sie früher eigentlich nur Hörbücher gemacht haben, ne? Aber die, die geben richtig Asche in gut produzierte Hörspiele und das ist natürlich marketingmäßig ist irgendwie ganz geschickt, jetzt mit dem Trendnamen Podcast zu operieren, um eigentlich das Gleiche zu machen, wie sie vorher gemacht haben.
Ja, und ich finde aber auch, Audible ist ja, geht ja gut mit Podcasts um, die lassen die nämlich durchaus auch im freien Feed weiter existieren. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, ob es sich für sie rechnet, aber ich finde es wirklich toll.
Aber nicht ihre eigenen Sachen.
Doch.
Doch?
Zum Beispiel das kleine Fernsehballett mit Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Immer zu Release-Termin, sowohl auf Audible als auch frei.
Das war mir nicht bewusst.
Und das finde ich sehr, sehr cool. Und ich hoffe, dass es sich für sie irgendwie rechnet, das zu machen.
Weil das damit geht ja irgendwie die Unique Selling Proposition verloren, oder? Also ich dachte,
man macht vielleicht das. Machen sie es dann irgendwie mit Werbung oder so.
Also meinst du, die spielen zwei verschiedene Versionen aus? Eine werbefreie im Audible-Abo und das ist ein Abo, ne?
Nee, nein, also außerhalb von Audible läuft auch keine Werbung, aber da läuft teilweise Werbung für Audible.
Also ach so, alles klar, habe ich verstanden. Mhm.
So, Metagequatsche. Ich wollte dir noch sagen, dass Paul F. Tompkins diese Woche im offiziellen Star Trek Podcast auch war, nämlich The Pod Directive. Den hat er diese Woche mit Tony Newsom zusammen gemacht. Die macht den fast jede Woche, glaube ich.
Okay.
Also die Sprecherin von Mariner.
Ja.
Und damit können wir in die Folge gehen, wenn du bereit bist.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich für diese Folge bereit bin, aber bereiter jetzt werde ich wohl heute nicht mehr.
Auf irgendeinem Planeten versucht Mariner gerade eine Revolution anzuführen. Das sehen wir im Intro. Und da soll irgendeine Rattenspezies eine Echsenspezies frei leben lassen und am besten nicht mehr essen. So. Der Anführer der Ratten protestiert zwar, aber Mariner ist überzeugt davon, dass sie gleich von Freeman Props dafür bekommt, dass sie dieses Denkmal umgeschmissen hat. Hm?
Mit heroischer Geste, ne?
Ja. Ich fühlte mich ein bisschen an die Bilder aus dem Irak von 2003 erinnert, wo die Saddam-Statue umgerissen wurde.
Stimmt, ja.
Das hatte ja damals bei dem ganzen Drama, was es eigentlich war, ne? Ja. Also dass keine Massenvernichtungswaffen und so weiter, ne?
Ja.
Und trotzdem auch schwieriges Regime. Also bei dem ganzen Drama hatte das ja so einen gewissen Comedy-Faktor mit diesem Irakkrieg damals, ne? Weil irgendwie im Hintergrund fuhren Panzer rum und vorne war dieser Comical Ali, wie hieß der denn noch? Der,
was?
Also der Pressesprecher von Saddam.
Ach so.
Der Propagandaminister. So, den hat man irgendwann Comical Ali genannt, weil er quasi immer im Vordergrund stand. Im Hintergrund lief ein Panzer und er sagte: Die Amerikaner sind nicht hier. Die sind noch nicht angekommen.
Ach Gott, wenn es nicht so traurig wäre.
Ja. Genau, leider ist das Drama dahinter halt so schlimm. Genau.
Ja.
Aber um nochmal in Star Trek reinzugehen, diese Eidechsen-Aliens, die Mariner zu befreien versucht und auch diese Ratten-Aliens, die sehen so ein bisschen aus wie die Antikana und die Sillai aus Lonely Among Us, die geheimnisvolle Kraft aus TNG. Mhm. Erinnerst du dich daran?
Gerade nicht so richtig. Gibst du mir noch zwei Stichworte?
Die Antikana sind so Fleischfresser. Und wollen unbedingt irgendwie Fleisch haben. Und die streiten sich. Also es sollen irgendwie Friedensgespräche zwischen diesen beiden Spezies auf der Enterprise stattfinden.
Ja.
Und die einen sind total stressig und die anderen sind auch total stressig. Und Riker versucht immer zu vermitteln. So.
Also eigentlich ein klassisches Szenario. Das ist, wie es mehrfach vorkommt, oder?
Genau. Ich glaube, es ist aber das erste Mal in Star Trek, dass Riker wirklich sagt, ja, wir essen ja schon lange kein Fleisch mehr.
Ah, guck mal eine an. Mhm.
Also wo dieser Vegetarismus der Enterprise-Crew nochmal klar wird irgendwie.
Mhm. Aber tierische Produkte, wir erinnern uns an das legendäre Rührei.
Ja, genau. Also offensichtlich sind sie nicht vegan, aber sind es Vegetarier.
Ja.
Obwohl ich glaube auch, Joseph Sisko hat bestimmt auch irgendwie Fleisch verarbeitet, oder?
Ja, bin ich mir auch sehr sicher. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass das irgendwie... Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man das vielleicht auch irgendwo sieht, dass die da mal, das weiß ich nicht.
Ein Hühnchen.
Das haben wir irgendwann auf dem, ja, hat er nicht sogar von Hühnchen irgendwann mal geredet? Weiß nicht. Geht doch auch immer wieder um Rezepte, oder?
Jambalaya, weiß ich, macht Ben mal.
Jambalaya.
Was ist denn Jambalaya? Jambalaya ist ein Gericht, Jambalaya, da sind auf jeden Fall Meeresfrüchte drin.
Jambalaya.
Kreolische Küche in Louisiana. Also Jambalaya passt voll gut.
Jambalaya. Ja.
Ach, Alter.
Was?
Das ist so ein bisschen wie Paella.
Das ist so ein bisschen wie Paella.
Ja.
Hast du denn noch nie eine gute Paella gemacht, oder was?
Und da ist Huhn drin, Meeresfrüchte oder auch Alligator.
Alligator?
Okay.
Alligator. Es ist
das Niveau heute ist echt.
Wir tanzen.
Aber von beiden Seiten.
Wir tanzen Livo-Limbo. Tanze Limbo mit
cool,
mir.
Limbo fine.
Tanze Limbo die ganze chance. Nacht. Wir sollten zumindest die gleichen schlechten Lieder singen und nicht zwei auf einmal.
Ja, ich war bei David Hasselhoff. Was ist deine Ausrede?
Ja, du hast recht, ich habe keine. Wenn du schon bei David Hasselhoff warst, da habe ich wirklich keine Ausrede für.
So, Freeman landet auf diesem Planeten. Wir müssen noch so viel in dieser Folge besprechen. Ich weiß gar nicht, warum wir die ganze Zeit abschweifen.
Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe Angst vor der Folge. Ich habe Angst davor, was nach dem Vorspann passiert. Auch was nach dem Abspann passiert. Ich habe vor so viel Angst.
Die ist natürlich überhaupt nicht glücklich über die Nummer, oberste Direktive und so. Ne? Ja. Und das führt dann zu einem heftigen Streit zwischen Freeman und Mariner. Und als, ich finde es total schön im Hintergrund, ich mag ja immer diese Hintergrundgags, als der Rattenanführer merkt, dass sich das Blatt für ihn wieder wendet, guckt er die Echsen an und schlägt sich so genüsslich über die Oberlippe.
Ja.
Super. So. Am Ende hat Freeman aber die Nase voll und sagt Mariner, dass sie sich zur Therapie melden wird, wenn sie wieder auf dem Schiff ist. Mariner hat gedacht, ja, komm, schmeiß mich wieder in die Brick und sowas. Mhm. Nein, es geht jetzt um Therapie.
Ups.
Und Mariner sagt, ja, aber it's the 80s, we don't have psychiatric problems. Oh Gott, schwieriges Wort auszusprechen. Ich bin einfach nicht der englischen Zunge mächtig genug. Aber es sind die 80er, wir haben keine... Psychische Probleme, genau. Finde ich schön, ne? Also it's the 80s, finde ich schönen Ausdruck irgendwie.
Ja, auf jeden Fall, ja. Aber
was
ist
auch in der Zukunft noch gesagt wird.
Ist natürlich irgendwie die Frage, ob das auch eine Anspielung auf irgendwas ist oder warum, also eigentlich müsste man ja zu der Zeit schon deutlich weiter sein und sagen, weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich fange so rum an, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal eine Zeit geben wird, in der Menschen keine psychischen Probleme mehr haben, weil irgendwie, glaube ich, ist das Menschseinsimmanent, das auch durch Entwicklung und so weiter.
Klar, das, aber ne? vielleicht war das in den 80ern in den USA noch nicht so ein großes Ding. Obwohl, da lief auch schon sowas wie Breakfast Club und sowas, und da war ja auch irgendwelche Halbpsychiater zumindest dabei, oder?
Ja, eigentlich schon.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, TNG ist auch eine 80er-Jahre-Serie, das vergessen wir ganz oft, ne?
Ja, stimmt. Und da gibt es einen Counselor.
Ja.
Der einen Concealer trägt.
Oh Gott.
Ja, es wird heute nichts mehr. Es wird heute, entschuldige mich in aller Form. Es ist. So,
Mariner würde halt lieber in die Brick als zum Psychiater, weil der auch ein Fable für Essensmetaphern hat. So. Und Freeman ignoriert das.
Das ist ein ganz schön schräger Vogel
Mariner,
auf jeden Fall.
Ja. Oh, sehr schön. Und lässt Mariner zu Saritas zurückbeamen. Und dann versucht Freeman es noch diplomatisch, ohne die oberste Direktive zu verletzen, nämlich mit Verhandlungen. So.
Aber Entschuldigung mal, sie bietet ihnen nicht Transporter, ein
Replikator.
Dankeschön an, ja, Replikator-Technologie an. Das ist doch auch eine Verletzung der obersten Direktive, oder? Also das ist doch das, was Janeway über 7 Staffeln hinweg krampfhaft versucht zu verhindern, nämlich Technik irgendwie in die Hände von Aliens zu geben, auch wenn immer mal wieder die Versuchung so groß ist, weil ja immer wieder irgendwelche Aliens kommen, die irgendwas Tolles versprechen dafür.
Ja, aber vielleicht...
Oder ist da das Kind einfach schon in den Brunnen gefallen?
Ja, vielleicht, weil da ja auch schon irgendwie sie sagt, ja, ich muss jetzt morgen der Sternflotte erklären, dass ein friedlicher Planet hier plötzlich im Krieg ist. Aber vielleicht denkt sie auch wirklich, okay, was ist hier das größere Übel, ne? Dass die eine Spezies die andere Spezies unterbrochen frisst oder dass die Replikator-Technologie bekommen. Weiß nicht.
Ja, aber das wäre dann wieder so eine Ermessenssache. Ne? Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die oberste Direktive eigentlich Ermessenssache ist. So, ne? Und,
nee, dass die nicht Ermessenssache ist und das scheiße ist.
Ja, so. Sein müsste quasi. Aber sie auch eigentlich ganz häufig so ausgelegt wird. Also es sind ja viele Folgen einfach die oberste Direktive entweder biegen oder verletzen.
Ja, und zwar meistens zu Recht. Und das ist eben irgendwie das Problem. Also die oberste Direktive ist halt wirklich problematisch. Das haben wir ja auch ganz, ganz oft schon gesagt.
Ja.
Ja, okay. Also ich finde es gut, dass wir dieses Thema mal angesprochen haben, aber ich glaube, wir können es jetzt gerade nicht lösen.
Nee, das ich glaube, wir haben es ja wirklich schon, also ne, wir sind ja heute in der sucht euch selber euren Scheiß zusammen Laune, also sucht euch selber euren Scheiß zusammen. Wir haben es in irgendeiner Folge, haben wir es wirklich sehr intensiv besprochen und ihr werdet sie irgendwo finden, ist eine Lieblingsfolge, ist auch egal.
Meinst du eigentlich, unsere Folgen werden besser oder schlechter, wenn wir freitags abends aufnehmen? Nur mal so ein Metagedanken.
Wir hatten ja noch keine Metagedanken in dieser Folge. Du hast völlig recht, ja. Lass uns mal einen Metagedanken riskieren. Ich nehme einen Metagedanken.
So, wir gehen in die erste Szene. Diese Psychiatersitzung läuft auch so semi, muss man sagen, ne, für Mariner.
Wir befinden uns jenseits des Vorspanns. Oder?
Genau. Ja, haben wir sind den Vorspann übersprungen. Wir springen immer den Vorspann, weil im Vorspann bei Lower Decks passiert irgendwie nicht so viel.
Ich wollte es nur sagen, ich wollte es noch mal kurz angemerkt haben.
Ja. Der Psychiater, der Miklimo, will gerne einen Ausgleich für Mariners Aggression finden. Und mit diesem Statement gehen wir quasi aus dieser Sitzung auch wieder raus. Vorher hat er ungefähr 27 Lebensmittelmetaphern benutzt.
Und Mariner hat sein Bonsai-Kunstwerk vor Wut zerstört, woran er wahrscheinlich 6 Jahre lang gearbeitet hat.
Ja, Continuity, nachher ist es zerstört, wenn da Freeman wieder sitzt.
Toll, und das, obwohl das ja gar nicht nötig wäre in einer animierten Serie.
Ja, genau, finde ich gut. Ne? Ja. Müssen wir im Hinterkopf haben. So, und dann gehen wir aufs Holodeck. Da machen Tandy und Rutherford gerade Tontaubenschießen mit Leonardo da Vinci und Mariner sitzt frustriert daneben. So. Was glaubst du, in wie vielen Episoden von Voyager ist Da Vinci aufgetreten?
Ich habe das Gefühl, da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet. Und ich habe irgendwie gedacht, das wären viele gewesen. Und du hast mir gesagt, nee, es waren nicht so viele. Aber das kann auch sein, dass ich das geträumt habe. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das...
Ja, aber ich wusste es da auch noch nicht genau. Und ich habe es jetzt mittlerweile rausgefunden.
Also
es sind tatsächlich nur 3.
Echt? Das ist krass.
Ja. Und das eine ist auch noch eine Doppelfolge. Nämlich Scorpion. Also Teil 1 und Teil 2.
Das ist die Folge, wo warum denn Kate?
Janeway. Seven gefunden, glaube ich.
Da sind die doch irgendwie auf irgendeinem Planeten und Leonardo gibt die ganze Zeit irgendwelche Tipps, wie Janeway sich verhalten soll. Das ist eine andere Folge. Das ist eine andere Folge.
Ich meine, das ist, als sie Seven finden. Anfang der 4. Staffel. Und ich gucke mir gerade die Bilder an und sehe auch Seven als Borg.
Aber was passiert
da? Ist Cass auch noch da?
Cass ist doch noch länger da. Oder? Nee,
Cass geht, wenn Seven kommt, oder?
Echt?
Ich meine schon.
Ja, könnte Sinn machen.
So, liebe Voyager-Fans, lieber Nils, schreibt da bitte mal, gibt es noch andere, schreibt da bitte mal, ob das stimmt, was wir hier gerade verzapfen. Ich glaube, Cass geht relativ schnell zumindest am Anfang der 4. Staffel und da kommt auch gerade Seven. So.
Aber was passiert denn sonst noch in Scorpion? Das habe ich gerade nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, mit dieser Spezies 8472.
Ach, die Nummer ist das. Ja. Okay.
Können wir uns irgendwann mal angucken. Ich habe in Erinnerung, dass Scorpion eine richtig gute Folge war. Und die dritte Folge übrigens, in der Da Vinci aufgetreten ist, ist Apropos Fliegen, beziehungsweise auf Englisch Concerning Flight. Die ist, glaube ich, kurz danach. Es könnte aber, dieser Da Vinci-Auftritt könnte auch ein etwas deeperer Verweis sein tatsächlich. Es könnte auch ein Verweis sein, gar nicht auf den Da Vinci aus Voyager.
Ach.
Weil in dieser Episode hier geht es ja primär um die Filme. Ich glaube, das haben die alle festgestellt, die diese Episode gesehen haben. Sogar wir. Und tatsächlich gab es in den 90ern ein Filmprojekt, das ist aber nicht umgesetzt worden. Das ist Star Trek ja bekannt für, auch unter anderem in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden.
Ja.
Falls ihr das irgendwann 2030 hört, gerade versucht Noah Hawley seinen Film an den Start zu bringen, während Quentin Tarantino immer wieder mal reinschreit, dass er auch ein Skript hat. So ungefähr ist, glaube ich, die Lage. kurz vor First Contact sollte ein anderer Film gedreht werden. Und der hieß Star Trek Renaissance.
Da habe ich schon mal was von gehört und das kann eigentlich nicht sein.
Star Trek Renaissance war, glaube ich, auch eine Fanserie. Aber es sollte auch ein Film sein, und zwar ein Film, in dem Data in die Vergangenheit reist und Gehilfe wird von
Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci.
Ach. Ist ja, ja verrückt. Aber das wäre natürlich ein sehr deeper Verweis, wäre das dann aber schon, ne?
Ja gut, aber trauen wir es nicht dem Writers Room rund um Mike McMahon zu?
Ja, ich meine, die sind schon die Meister der tiefen Verweise, das stimmt schon. Ja.
So, Bäumler kommt rein in dieses Holodeck und fragt, ob er das Holodeck haben darf. Der will sich nämlich auf ein Interview vorbereiten, das er später mit Freeman hat, um möglicherweise in einen Workshop zu fortgeschrittener Diplomatie reinzukommen. Den bietet Freeman nämlich an.
Entschuldigung, ich musste gerade schon ans Ende denken.
Ja.
Ja. Oh, gut.
Und Bäumler lädt dann ein von ihm erstelltes Programm, das die gesamte Rückencrew simuliert. Dafür hat er nämlich alle Logbücher aus den letzten 7 Jahren, auch die persönlichen Logbücher, in die Datenbank geladen.
Entschuldigung, mal, ist das nicht privat?
Ja. Genau, auch die privaten Logbücher. Sind die nicht privat? Damit ist die Darstellung der Crew jetzt natürlich nahezu perfekt, sagt er.
Aber es ist natürlich schon ein harter Datenschutzskandal. Und ich meine, die anderen Anwesenden, die sind da schon irritiert. Aber ich glaube, ich hätte mich mehr aufgeregt.
Post-Privacy.
Ach komm, Post-Privacy, bla bla.
Ja, Mariner regt sich ja nachher nochmal auf.
Kurz. Ja, aber Mariner checkt ja auch relativ schnell, dass sie das im Vorteil nutzen kann.
Ja, aber danach regt sie sich nochmal auf kurz. Ja gut, also was ist sein Plan? Er will Freeman schon mal befragen, weil er hat ja jetzt die perfekte Freeman in der Holo-Version, damit er keinen Fehler für sein eigentliches Interview macht. Ne? Man muss ja auch sagen, das ist nicht zum ersten Mal, dass irgendwer eine gesamte Crew irgendwie nachsimuliert. Ne?
Nee, wir hatten das ja das letzte Mal schon hier mit Dwight Schultz, wie heißt er denn? Dingsbums.
Barclay.
Danke, Lieutenant Barclay, ja.
Ja, wobei Barclay ja zumindest auch die Charaktere teilweise ändert, ne, damit sie irgendwie ihm gehorchen oder ihm hörig sind, wie Troy oder sowas. Ne?
Ja, das stimmt.
Tuvok hat das auch mal gemacht. Erinnerst du dich daran?
Tuvok, echt? Der hat die Brücke, die Crew simuliert?
Ja, der hat einen Holoroman geschrieben in der Episode Worst Case Szenario. Wie heißt denn die eigentlich auf Deutsch? Wahrscheinlich Worst Case Szenario. Rebellion Alpha. Genau, so hieß das nämlich auch, das Programm. Und da geht es darum, dass der Maquis um Seska versucht, die USS Voyager zurückzuerobern.
Ah ja, ich erinnere mich.
Und es gab sogar einen Punkt damals in dieser Folge, in der Tom Paris auf sich selbst stößt. Also Tom Paris auf den Holo-Tom Paris.
Mhm.
Also wie in dieser Folge. Mhm. Also vielleicht so ein bisschen auch darauf angelegt.
Ne? Ich verstehe. Mhm.
Ja, und als Mariner das dann alles sieht, was Bäumler da gemacht hat, da bekommt sie eine Idee. Und sie greift dann auf das Bedienfeld des Holodecks zu und programmiert unter Protest von Bäumler einen interaktiven Film.
Und sie muss wirklich königlich programmieren können.
Auf jeden Fall.
Ja, meine Herren. Ja,
aber ich meine, sie sagt ja, sie setzt nur so ein paar Guidelines fest quasi, ne? So ein paar Säulen und den Rest macht die KI.
Nichtsdestotrotz, sie braucht da irgendwie 20 Sekunden für und schwupps, schon hat sie einen ordentlichen Film produziert quasi.
Also
da brauchen wir also Jahre für.
Ihr Plan ist ja eigentlich, sie will das jetzt für ihre Therapie nutzen, ne? Weil Mick Limo hatte ja gesagt, dass sie einen Ausgleich für ihre Aggression finden muss. So, ne? Ich habe natürlich ganz kurz mal angehalten, als ich geguckt habe, was Mariner denn da für Code eingibt.
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, ich habe es nirgendwo gefunden, weil offensichtlich niemand anderes das angehalten hat.
Ja.
Ich kann dir sagen, es ist offensichtlich das Drehbuch dieser Folge.
Ernsthaft?
Inklusive Anmerkungen der Drehbuchschreiber. Da steht zum Beispiel die Szene, in der Shax in der Messe steht mit der Bazooka. Und da steht irgendwie in Klammern Another Movie Budget Weapon. Also offensichtlich kommentieren die Drehbuchschreiber hier, warum denn Shax plötzlich eine Bazooka in der Hand hat.
Geil.
Also guckt euch das mal an, wenn ihr gerade Zeit habt. Skippt das mal wirklich Bild für Bild durch. Da kann man ganz, ganz schön lesen. Also es ist wirklich das Skript für diese Folge. Kannst du mir das anders erklären.
Aber eine lustige Idee auf jeden Fall.
Ja, voll. Schön ist ja, dass ihr erster Satz quasi die Frage nach, beziehungsweise das ist das, was Bäumler vorliest, ne, die Frage nach einem klapprigen Laufsteg ist. Ne, also einem klapprigen Metalllaufsteg.
Mhm.
Während der gesamten Folge ist Mariner ja besessen davon, auf so einem Metalllaufsteg zu kämpfen. Ne, kommt ja mehrfach vor.
Ne? Mhm.
Worauf bezieht sich das? Was würdest du sagen?
War da nicht irgendwie sowas, also ich erinnere mich zumindest an eine Szene oder an eine Stelle von Generations am Ende, wo Kirk mit, wie hieß denn der?
Picard?
Es gab doch einen Bösen.
Dr. Soran.
Ja, richtig. Ja. Kämpft.
Genau.
Und stirbt. Genau, und stirbt hinterher, aber da kommt ja noch Picard hechtet.
Ja.
Und das findet doch auf so einer, am Ende auf so einer, der stirbt doch sogar auf so einer Plattform, oder?
Genau, ja. Genau. Ich würde auch sagen, dass das wahrscheinlich ein Verweis genau auf diese Szene ist. Mhm. Es gibt auch noch in einer anderen Episode, nämlich Riker durch zwei gleich Fragezeichen, die auf Englisch Second Chances heißt.
Die erstaunlich häufig hier vorkommt. Ja. Hey, it's Riker Week. Schön.
Frakes Week.
Ein wichtiger Unterschied. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Ja.
Ja, Frakes nicht.
Da gibt es eine Konfrontation nicht, zwischen William Riker und Thomas Riker, beziehungsweise William Thomas Riker und William Thomas Riker.
Nee, einmal zwischen William Thomas Riker und einmal zwischen William Thomas Riker.
Genau, genau. Habe ich das nicht gesagt?
Leider doch, doch.
Da gibt es auch eine große Konfrontation, großen Kampf auf so einem klapprigen Metalllaufsteg. Hm.
Ja, es ist ja auch so ein typisches Film-Topos eigentlich.
Was,
ne?
Weißt du als Star Wars-Fan natürlich besonders gut.
Ja, du, da gibt es eine ganze Menge wackeliger Laufstege, wobei die alle nicht wackelig sind, sondern die Architektur ist einfach nur für den Arsch. Also das ist, was die sich da zusammengebaut haben, das wird heute durch kein TÜV gehen.
Ist das auch aus Metall, das Ding, wo hier Ich bin dein Vater, Luke?
Da die Schlussszene, ich weiß, also die, nicht die Schlussszene, aber die Sterbensszene, das weiß ich gar nicht, ja. ob das aus Metall ist oder. Es gibt ja da so viele Elemente, die sehen aus wie Hartplastik, ne?
Ja.
So schwarzes Hartplastik oder so, auf denen die rumlaufen.
Ja, ist auf jeden Fall ein Laufsteg, ne?
Aber ja, das ist einer von vielen. Also es gibt ja wirklich, ich glaube, es gibt keinen Star Wars-Film, ohne dass so ein Laufsteg irgendwo vorkommt, der, wo es rechts und links irgendwie 2 Kilometer runtergeht. Ja. Auch innerhalb von Gebäuden oder Todessternen.
Das stimmt, das haben wir uns ja auch bei Picard schon gefragt, ne? Auf dem Borg-Kubus, ne? Das ist total, also der TÜV würde das nicht abnehmen.
Wer baut sowas, ja? Wer baut sowas? Eine Unachtsamkeit und schwupps, wieder 3 Mitarbeiter weg. Sorry.
Die Borg bauen das offensichtlich.
Ja, die Borg machen keine Fehler, ne? Na, obwohl.
Naja. So.
Steg. Also ich möchte kurz an dieser Stelle festhalten, ich habe aus eigenen Stücken, ohne es vorher recherchiert zu haben, eine Star Trek Filmreferenz erkannt. Wow. Kann der Tag noch besser werden? Und ich kann dir versprechen, ich habe noch eine zweite Star Trek Filmreferenz erkannt. Aber mehr, also weiter möchte ich mir noch nicht aus dem Fenster lehnen, ja? Bitte was?
Das ist, glaube ich, die, wo ich ungefähr 30 Sekunden lang gelacht habe.
Vielleicht auch 8 Minuten lang.
Wir werden sehen. So, der Film beginnt, das überarbeitete Programm, und es zeigt einen Titelkarte eines Films, nämlich Crisis Point, The Rise of Vindicta. Ja, und diese Eröffnungscredits blenden Rutherford und Tandy, und sie sind aber sofort begeistert von dieser Idee von Mariner.
Ja.
Sehr, sehr genial. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, was das für eine geniale Idee ist. Ab diesem Moment ist die gesamte Folge im Breitbildformat.
Ja, das macht so ein Zip,
was ich genau super finde.
Ja. Und es schaltet ja dann auch nochmal um am Ende, ne? Das ist, das macht dann einmal kurz zick, zick, und dann ist es wieder zurück im Film quasi, ja.
Und was man kaum bemerkt, aber wenn man es weiß, dann bemerkt man es wirklich immer wieder, es gibt so subtile, körnige Linien und Flecken. Also so, als würde hier wirklich gerade eine Filmrolle abgespielt werden.
Ach, das ist ganz geil. Das habe ich nicht gemerkt. Nee, aber
weil es wirklich sehr, sehr subtil ist. Also es ist überhaupt nicht auffällig. Und das gefällt mir unglaublich gut. Ja.
Voll gut. Nee, das, was mir nur aufgefallen ist, aber das thematisieren wir ja gleich noch. Das bin ich mir relativ sicher. Das sind quasi die Pseudo-Lens-Flare und diese ganzen Filmeffekte. Ja,
genau. Die fangen jetzt gerade am Anfang noch nicht an. Ne?
Genau.
Läuft im Hintergrund des Vorspanns, der ja natürlich in TNG-Schriftart ist, also TNG-Schriftart ab, beziehungsweise während Staffel 5, da hat er sich kurz verändert und so sieht das gerade aus. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie die Schriftart von Zorn des Khan.
Mhm.
Und im Hintergrund läuft die Lower Decks Titelmelodie als Kinofassung. Also so ein bisschen pompöser,
ja.
So ein bisschen aufgeblasen.
Mhm.
Was mir noch aufgefallen ist, sticht ja auch so ein bisschen hervor, wir sehen, also die Darsteller sehen wir, ne? Ja. Da werden irgendwie Mariner genannt, Rutherford und so weiter, ne? Und wir sehen Winger Bingston Jr. als Darsteller. Mhm. Und das war der Typ, der in Moist Vessel eine One-Man-Show in der Offiziersmesse gemacht hat, bei der Mariner unfassbar gelangweilt war. Ne? Also wir erinnern uns, Mariner ist da kurzzeitig befördert worden und der musste da diese One-Man-Show machen.
Ach, witzig, okay.
So. Also United Federation of Characters hieß die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und Winger Bingston Jr. Spielt tatsächlich im Film eine Rolle, aber dazu später mehr. Mhm. So, Bäumler protestiert wieder, weil er den Film einfach nicht machen will. Und Mariner antwortet, ja, kein Problem, du bist quasi Xon. Schaffst es wahrscheinlich eh nicht in den Final Cut. Erinnerst du dich an den Verweis?
Nee.
Xon. Wir haben drüber gesprochen.
Wir haben drüber gesprochen?
Ja. Xon.
Okay, hilf mir.
Xon war ein Charakter aus der nie umgesetzten Star Trek-Serie Star Trek Phase 2. Neben Decker und Elia, die ja auch da Charaktere waren. Und die, dann sind aber Decker und Elia in Star Trek 1 im Film verwurstet worden und Xon nicht. Der sollte von David Guttrow gespielt werden, ein Vulkanier.
Ja.
War so eine Art Spock quasi, ne?
Ja.
Aber dann war ja klar, für den Film braucht man Xon nicht mehr, weil Leonard Nimoy ja zurückkommt. Ne? Das heißt, man hat so ein paar andere Charaktere aus Star Trek Phase 2 drüber genommen. Ne? Hört dazu unsere Folge über den Film. Und Leonard Nimoy ist aber zurückgekehrt.
Ja.
Und Xon ist gestrichen worden. So. David Guttrow spielt dann noch so einen Commander in der Station, irgendwie in der Erdenstation, Commander Branch.
Ich erinnere mich wieder, ja.
Genau. Und dieser Xon ist dementsprechend aus dem Film rausgefallen und dementsprechend. Das ist ein Verweis auf diesen Xon. Ne? Bäumler wäre Xon gewesen, das heißt, er hätte mal kurz im Hintergrund rumgestanden. So, mehr oder weniger.
Schöner Verweis, habe ich aber nicht verstanden. Aber es ist ein schöner Verweis.
Ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir ganz, ganz viele Verweise nicht verstanden haben. Einer fängt da zum Beispiel an dieser Stelle an, also Mariner und Tandy Rutherford gehen dann erstmal, um sich zu verkleiden, weil die wollen ja auf jeden Fall mitmachen. Und dann beginnt der Film und Bäumler sagt dann noch so, ja, stoppt den Vorspann. Ne? Und dann stoppt der Vorspann auch, aber nur, weil der Film anfängt. Und Bäumler fällt in den See. Und dieser See heißt Cabba Lake.
Vorher finde ich, da habe ich noch kurz geschmunzelt, vorher wird er noch von einem Buchstaben aus dem Vorspann getroffen. Fand ich ganz witzig.
Ja, die müssen ja auch die ganze Zeit ducken, weil diese Buchstaben auf sie zufliegen. Ja. Cabba Lake.
Jetzt willst du mit mir darüber spekulieren, was das für eine Anspielung sein könnte?
Ja, ich befürchte, wir werden auf keinen grünen Zweig kommen. Cabba ist eine Stadt in Nigeria, aber da ist kein See.
Also ich fühlte mich ein bisschen erinnert in diese Einstiegsszene, aber das beantwortet deine Frage nicht. Ein bisschen erinnert an, oh Gott, jetzt brauche ich Cozumelis. Star Trek. Der Aufstand.
Star Trek grundsätzlich? Also,
okay. 9 ist es, ne? Oh Gott.
Moment, Star Trek, der Aufstand. Ich bin gerade hier in dem Thread von Chrysomeles. Ich rufe ihn auf.
Alberne Stand.
Techno-Hippies auf Baku. Data dreht durch. Umsiedlungsproblematik. Picard flirtet. Irgendwas mit ewiger Jugend. Worf bekommt Pickel. Riker bekommt Joystick. Yacht des Captains.
Nee, da meine ich den nächsten.
Das war Nemesis.
Nee, da meine ich den
besonders schlechte Film.
Nee, den mit den, der, wo Troy und Riker heiraten, da, wo die am Anfang mit Strandbuggies fahren und wo Data stirbt.
Strandbuggies war aber Nemesis.
Das war das Nemesis?
Data stirbt.
Ach du Heiliger, na klar war das Nemesis. Klar, ist ja der letzte Film, du hast völlig recht.
Ich zitiere Chrysomelis, das ist der besonders schlechte Film. Blue Skies, Troy und Riker heiraten, Strandbuggies-Szene, Picard hat einen remanischen Klon, der nicht aussieht wie Picard, komische Handlung, Data stirbt nicht so ganz, Before.
Ja, der ist es. Und ich war so kurz ein bisschen an die Strandbuggy-Szene erinnert, als sie da mit ihren Jetskis durch die Gegend fuhren.
Hydro-Scooter übrigens. Ich habe auch erst Jetskis gedacht, aber sie stellen die ja da als Hydro-Scooters.
Okay.
Oder ist das dasselbe wie ein Jetski?
Ich weiß nicht. Gibt's ein ist Jetski ein deutscher Begriff?
Keine Ahnung.
Aber vielleicht ist das auch ein bisschen weit hergeholt.
So. Auf diesem Cabba Lake, um euch mal reinzuholen, wenn ihr eventuell nicht die Folge gesehen habt, fahren Freeman und die anderen Hyerdeckers gerade Jetski, also Hydro-Scooter. Mhm. Bäumler versucht da ein bisschen mitzumachen, weil er seine Interviewfragen ja anbringen möchte. Er möchte ja weiterhin irgendwie gerne Freeman interviewen, auch wenn das jetzt hier in einem komischen Film abläuft. Der wird aber abgeblockt, denn immerhin ist das, beziehungsweise sei das wichtig, was die da machen. So. Das ist nämlich kein Urlaub. Und dann bekommt Freeman aber eine Nachricht. Und damit ist der Urlaub beendet.
Ja, schöner Moment. Sie kommentiert dann mit, this is not holidays. Oh, sorry, holidays are over.
Ja, und dann sind wir auf Douglas Station. Und Douglas Station kennen wir tatsächlich schon, aber nicht aus einer Serie vor Lower Decks, sondern aus Lower Decks, aus dem Piloten, aus Second Contact. Mhm. Und Douglas Station stammt eigentlich aus The Search for Spock, aber natürlich nur das Design und nicht der Name.
Ja.
Und ist dann oft in TNG gezeigt worden, das letzte Mal in Will You Take My Hand, dem Staffelfinale der ersten Staffel, mhm, Discovery. So. Auf Douglas Station sehen wir Admiral Vessery. Und der informiert Freeman, dass die Anführer von Idlokana 6 sich für einen wunderbaren zweiten Kontakt mit der Besatzung der USS San Clemente bedankt haben. Problem? Eine San Clemente gibt es in der Sternflotte nicht. Ergänzung, obwohl das eine Stadt in Kalifornien ist. Ne? Also hätte eigentlich ganz gut gepasst.
Ja.
Und plötzlich ist auch Bäumler fasziniert von dem Rätsel.
Der noch immer irgendwie dabei steht, aber wo er da eigentlich gar nicht so richtig was verloren hat, ja.
Genau. Und er sagt, gut, wenn das tatsächlich passieren würde, würden sie die Enterprise schicken, aber sie wissen, künstlerische Freiheit. Und ich finde das auch wieder ein sehr, sehr schöner Verweis auf die Trek-Filme, wenn ich das richtig verstanden habe, denn die Enterprise ist in den Filmen ja immer die einzige, die irgendwie auf eine Situation reagieren kann.
Ja, weil es halt auch immer, das sind ja meistens äußere Faktoren. Die andere sind gerade irgendwie in Reparatur oder die Enterprise wird gerade fertig oder die Enterprise ist das einzige Schiff, was in der Nähe von der Erde ist oder weit genug draußen oder was auch immer. Ne? Ja. Also es gibt immer Sachzwänge.
In Star Trek 1 war es irgendwie, dass die fast am anderen Rand des Universums das Problem auftaucht. Und die Enterprise ist das einzige Schiff, was von der Erde aus die Sonde da erreichen kann.
So ja, ungefähr, genau. Ne? Whatever.
Ja. Ist natürlich Quatsch. Es ging, glaube ich, nur ums Sonnensystem. Ne?
Ja. Ja.
Genau. So, alles künstlerische Freiheit. So, Vessery befiehlt Freeman jetzt herauszufinden, was Phase ist, aber nicht vom Plan abzuweichen. Und Freeman merkt an, dass die jüngsten Upgrades des Cerritos sie mehr als für die Aufgabe geeignet machen werden. Und dann wird die Cerritos angeflogen. So, den Gag rafft man natürlich nach 2 Sekunden, aber ich finde es wunderbar, wie lang er durchgezogen wird.
Ich finde es auch großartig. Ich hab mich an der Stelle echt gefragt, wie lange sie es jetzt wirklich machen. Also ich meine, diese Szene, die gibt es ja so in nahezu jedem Star Trek-Film eigentlich, ne? Aber die Perversion dieser Szene ist ja tatsächlich, wie wir festgestellt haben, in Star Trek der Film, was mir auch so nicht bewusst gewesen ist. Und ich habe echt gedacht, mal gucken, wie lange sie es jetzt durchhalten. Aber sie können es nicht länger als das Original in Star Trek der Film machen, weil dann wäre halt die Folge zu Ende gewesen.
Ja, genau. Aber es war trotzdem sehr, sehr lang für die Schnelligkeit, in der Lower Decks normalerweise
erzählt wird. Es war sehr, sehr lang. Und auch hier kann man sich die Frage stellen, die sonst nicht. Ich habe auf die Frage gewartet, dass irgendwer sagt so, Alter, warum fliegst du nicht einfach hinten rein? So, was ist mit, bist du besoffen? Warum fliegst du 37 Mal um dieses scheiß Teil drumherum? So?
Oh, es war toll.
Ja.
Ja, ich hab wirklich zum ersten Mal, glaube ich, in Lower Decks wirklich laut gelacht.
Ich habe auch echt gut gelacht. Es war einfach eine sehr, 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 sehr schöne Referenz, ja.
Und der Anblick des Cerritos bewegt sogar Andy Billups, den Chefingenieur, zu Tränen.
Ja.
So. Bäumler kann sich zumindest notieren, dass Freeman es cool findet, wenn man die Cerritos Handsome Lady nennt.
Ja, das tut er irgendwie aus Versehen.
Genau. So, und dann fängt das auch mit den Lance-Flares an. Ne? Freeman betritt nämlich die Brücke und nimmt ihren Platz ein. Und Ransom merkt an, dass die Cerritos bereit für Warp ist.
Und das ist ja so ein typisches Dings. Ne? Also auch wenn es die gleiche Brücke gewesen ist in den Filmen oder so, es ist ja dann immer so ein bisschen aufgepimpt. Ne? Das Lichtdesign ist ein anderes, es ist so ein bisschen dunkler und plötzlich leuchten die die Anzeigen irgendwie alle so ein bisschen anders, ja. Und es ist so ein bisschen so ein Schimmern im Raum und die auch, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, die Soundkulisse ist dann immer intensiver. Es hat total viel gepiept und also es war auch so viel, viel mehr Retro und so irgendwie.
Nee, es war gar nicht Retro, beziehungsweise wenn es Retro war, dann war auch die Kelvin-Timeline schon Retro. Das waren nämlich Original-Soundeffekte aus den Kelvin-Timeline-Filmen, die im Hintergrund zu hören waren.
Aber die waren ja auch irgendwie Retro. Also da waren ja auch die Retro-Soundeffekte irgendwie, ne? Aber es waren die Original die gleichen, oder was?
Ja, genau. Das waren die Original.
Das ist ja witzig.
Allgemein hat man natürlich jetzt hier in dieser Szene sehr, sehr versucht, in Richtung JJ-Track zu gehen, ne? In Richtung neue Filme mit den riesigen Lens-Flares, auch völlig überdrehten Lens-Flares, die da zu sehen sind, ne?
Ja.
Und mit dem Warp-Effekt, den man dann nachher sieht, ne? Das war nämlich so eine Mischung aus dem Warping-Effekt in Into Darkness,
mhm,
ne? Und diesem Rainbow-Warp-Effekt in Motion Picture.
So. Mhm. Aber Hauptsache, es passiert irgendwas Neues. Ne? Hauptsache, das sieht irgendwie alles anders aus im Film, obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gibt.
Und Freeman hat einen neuen Spruch.
Wie hieß er? Warp Me, ne?
Warp Me?
Warp Me. Warp Me.
Beziehungsweise sie sagt davor auch noch, time to take this puppy off its leash. Lass mir das Hündchen von alleine.
Ja.
Ja, aber ich finde, Warp Me könnte sie auch schon etablieren tatsächlich. Ne? Aber ja, Warp Me schade, es war nur die Holo-Freeman.
Ja.
Die Original-Freeman hat immer noch keinen Spruch.
Aber vielleicht findet sie ja irgendwann das Programm und lässt sich inspirieren.
Wer weiß.
Ich nicht.
Die Cerritos kommt vor Idlokana 6 an und Bäumler informiert dann Freeman, dass die Selenringe um den Planeten die Sensoren des Schiffs stören.
Mhm.
Aber kurz vor der Enttarnung bemerkt dann tatsächlich Shax auf dem Radar, dass sich ein feindliches Schiff genähert hat und Freeman befiehlt, die Schilde zu heben. Ein klingonischer Bird of Prey enttarnt sich.
Die Story, haben wir die eigentlich auch schon mal irgendwo gehabt? Das kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Irgendein Schiff gibt sich aus als Sternflottenschiff und die Enterprise muss herausfinden, wer es ist.
Ja, jetzt fragst mich was. Also das ist wahrscheinlich wieder einer dieser Verweise, einer dieser Filmverweise, die wir nicht hundertprozentig verstehen.
Hm. Erzähl uns doch mal gerade kurz, welcher Film das denn sein könnte oder an was ich da gerade denke oder ob mein Gehirn dann irgendwas denkt, was es gar nicht gibt.
Ja. Es ist bestimmt irgendwie mit General Chang oder sowas. Venictas Schiff sieht auf jeden Fall aus wie ein modifizierter klingonischer D7-Schlachtkreuzer. Mhm. Das wissen wir ja mittlerweile, weil wir mittlerweile Experten für D7-Schlachtkreuzer sind.
Na Gott sei Dank für irgendwas.
Sie sind offenbar in eine Falle geraten, ne? Like a rat to the bait, Freeman.
Mhm.
Und ich muss sagen, also Was Tawny Newsom in dieser Episode an Voice Acting veranstaltet, ist ganz, ganz große Kunst.
Ja.
Also ich habe das geliebt, wie sie ihre Stimme als Vindicta umstellt. Und man merkt ja wirklich, dass es hier eine Schauspielerin ist, die schauspielert, wie man schauspielert.
Ja. Ne? Auch mit so rollendem R und so. Und,
genau.
Ja.
Like a rat to the bait, Freeman. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ja, wir sehen dann auf dem Bildschirm auch Mariner als Vindicta in Piratenklamotten. Und sie stellt sich vor, ich bin Vindicta, die personifizierte Rache. Und Kapitänin der Winpokalypse.
Musste sie selber ein bisschen üben, auszusprechen.
Genau, sie wusste gerade nicht genau, wie ihr Schiff denn wirklich heißt.
Hat sie dich an irgendwen erinnert?
Ja, auch hier wieder, es geht wieder in diese Filme rein, ne? Also irgendwie
ein Stück weit
vielleicht auch Khan.
Ich war so ein bisschen, ja. Ich war so ein bisschen bei Arachnia aus Voyager, als Janeway die Geliebte spielt hier von dem, wie heißt er denn noch gleich? Der Böse, der gegen Captain Planet. Fuck. Entschuldigung.
Wie heißt er denn noch?
Ich höre dich tippen. Captain Proton. So, das war mein Hirn schon mal. Und er heißt
Chaotica.
Chaotica, natürlich.
Ja. Deswegen war sie auch Chaotica's Bride.
Ja.
Ja. Ja, so ein bisschen, aber natürlich nur wegen dem Spielstil, den Tony Newsom hier drauf hat.
Ja,
ne?
Also ja, schon.
Dieses Überkandidelte.
Das andere sieht eher ein bisschen, also das Outfit sieht ein bisschen nach Kiss und weiß nicht aus.
Kiss und Khan.
Kiss und Khan. It's like Kiss and Khan.
Aber es wird ja noch ein bisschen karniger gleich, das werden wir gleich sehen. Aber erstmal stellt sie ihre Schergen vor, ne? Mhm. Die Mariner Vindicta. Und zwar Tandy, die spielt sich selbst als stereotypische Orion-Kriegerin, Kriegerkönigin sogar, ne?
Ja.
Mit viel Piraterie drin. Und wir haben Rutherford, der einen Cyborg spielt namens Bionic Five.
Mhm.
Bäumler hätte auch mitspielen dürfen, spielt aber jetzt nicht mit und wird stattdessen von jemandem namens Shampoo gespielt. Der ist schon eine kleine traurige Gestalt.
Ja. Und Bäumler beschwert sich zuerst, warum er denn so dargestellt wird und sieht dann aber auch kurz danach ein so, ja, okay, ja, gut, ja, das hätte ich auch sagen können. Okay.
Ein Stück weit bin ich das schon so.
Ja.
Ja, Freeman fragt, warum Vindicta sich als Sternenflotte ausgibt und Mariner antwortet verärgert, also Vindicta, ja. Mariner antwortet verärgert, dass Freeman nichts anderes als ein, so wie man soll man das jetzt übersetzen, Laufmädchen, oder wie würdest du die weibliche Form von Laufbursche nennen?
Mhm. Ja.
Laufmädchen, so.
Ja, Bursche, also Freeman Madel, ist nur Laufmadel.
Laufmadel für die Sternenflotte.
Mhm.
Und dann killt Vindicta kurz Shampoo, weil der ihr Kaffee statt Tee bringt.
Da wäre dann Bäumlers Rolle zu Ende gewesen.
Genau.
Aber er wäre drin gewesen. Er wär drin gewesen.
Der Phaser ist ganz spannend, den Vindicta hier hat. Das ist quasi so ein Zerstäuber, ne? Also,
sie kann vier Phaser Feuer hintereinander quasi abfeuern. Tuk, 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 tuk.
Ja, und wenn es die Leute trifft, dann lösen sie sich quasi auf.
Ja, aber das kennen wir doch aus Star Trek.
Ja, aber das ist meistens eher so, sind so verbotene Waffen,
ja,
die die Leute nicht haben dürfen.
Mhm.
Und wir kennen diese jetzt direkt aus TNG, Loud as a Whisper, der Stimme vom Mittler.
Ach, genau die Waffe, die gab es schon?
Ja, genau. Das ist diesen Verdampfungseffekt und die sah genauso aus.
Ist ja witzig.
Ja. So, Freeman sieht jetzt, also sie sieht Vindicta als verrückt an, weil sie nicht kapiert, was die redet. Ne?
Ja.
So, klar. Ne? Und Vindicta beginnt aber dann The Tempest zu zitieren, was die Brückencrew sehr verwirrt, bis die merken, dass das tatsächlich eine aufgezeichnete Nachricht ist. Ja, Vindicta sagt zu Mariner, Moment, als Vindicta sagt Mariner, so rum, zu Freeman, die Hölle ist leer und die Teufel sind hier oder unsere Feste sind jetzt beendet. Und Ransom fragt dann auch, zitiert diese Tempest? Und die Antwort ist natürlich ja. Und das ist wieder eine Anspielung. Ne? Also natürlich ist Shakespeare immer eine Anspielung in Star Trek.
Mhm.
Hier darauf, dass General Chung tatsächlich die ganze Zeit The Tempest zitiert. Ne? Unsere Feste sind jetzt beendet, Kirk.
Tatsächlich,
in
ja.
In Undiscovered Country.
Ja.
Und kannst du dich noch daran erinnern, was das letzte Zitieren von The Tempest war in Star Trek?
Nee.
Ich sag dir, es war die letzte Live-Action-Folge von Star Trek, die wir gesehen haben.
Die letzte Live-Action-Folge von Star Trek, die wir gesehen haben?
Mhm.
Boah, was haben wir denn als letzte Folge? Boah, das an einem Freitagabend nach der Woche. Was war denn die letzte Folge, die wir besprochen haben?
War sogar eine der letzten Szenen dieser Folge. Eine der letzten.
Haben wir nicht What Little Girls Are Made Of gemacht als letzte? Nee, danach kam nein, noch irgendwas gemacht, was?
Wirklich chronologisch die letzte, die neu war.
Ach so. Also Picard. Also ja, die letzte Picard-Folge.
Genau. Ad in Arcadia Ego Part 2. Und als Data stirbt, zitiert Picard The Tempest während des Todes.
Ja. Ach, witzig. Okay.
Also wir sind ganz, ganz nah wieder an Star Trek-Geschichte, wenn wir hier The Tempest zitiert haben.
Witzig. Aber ja.
Khan hat ja auch schon Shakespeare zitiert, der hat jetzt nicht The Tempest zitiert, aber auch ganz viel Shakespeare. Ne? Das heißt,
wie auch Hugh, ist hier ganz, ne?
Klassischer Trek-Filmschurke.
Ja, auch, ne? Ach so, ja.
Ja, ja, Q wäre jetzt Serienschurke, wenn das überhaupt Schurke ist. Ne? So.
Ja, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Ja.
Chaos-Moment.
Ja.
Ja, gut. Wie gesagt, es war eine aufgezeichnete Nachricht. Ne?
Genau, in der Zwischenzeit, Doppelpunkt.
In der Zwischenzeit haben Mariner, Tandy und Rutherford es tatsächlich geschafft, die Cerritos zu kapern. Und als allererstes stirbt auf der Cerritos wer?
Wer stirbt denn als allererstes?
Ja.
Ransom. Nee.
Nein.
Vorher noch. Ja.
Winger Bingston Jr.
Ach so. Stimmt.
Der soll nämlich gerade irgendwie ein Autogramm geben und dann landet aber das Attack-Pod, würde ich es mal nennen,
ja,
von Vindicta, landet auf ihm drauf quasi.
Ja, Bums, also, ja.
Wir sehen, Mariner mochte den wirklich nicht. Den wollte sie als allererstes mal killen. So.
Geil, ja, stimmt.
Ja, und dann beginnt Vindicta Mariner auch jedes Crewmitglied zu töten, das ihr nicht Freeman bringt. Also quasi jedes Crewmitglied.
Nachdem sie den Umhang losgerissen hat, den sie sich in der Tür eingeklemmt hat, ja, mit dem Kommentar.
Ganz kurze Unterbrechung.
Yeah, it's a lot of fabric.
Ja. Tandy und Rutherford sind erstmal begeistert von der Detailgenauigkeit, wie die Besatzung hier nachsimuliert ist. Da geht es irgendwie um so einen Officer Landry oder sowas. Mhm. Und dann merkt Rutherford, Moment mal, dann wird ja auch Billups hier irgendwann sein, irgendwo sein. Und dann kann ich meinem Chef quasi alles sagen, was ich ihm schon immer mal sagen wollte, weil der ja nur ein Hologramm ist.
Ja.
Also Rutherford ab, der Abrichtung Maschinenraum. Ja. Ach, so.
Man hat so das Gefühl, auch so ein bisschen Wut entbrannt oder so. Also sehr auf jeden Fall emotional aufgewühlt. Also ne, jetzt will er ihm endlich mal so die Meinung sagen. So.
Genau.
Ja.
Mariner versucht Tandy dazu zu bringen, ein bisschen Spaß in ihrer Rolle zu haben und ein paar Sklaven zu nehmen. Aber Tandy scheint sich an dieser Stelle schon nicht so richtig wohl zu fühlen mit diesem Klischee, in das Mariner sie hier packt.
Was man gar nicht verstehen kann. Mensch, Stereotype.
Ja.
Ja.
Bevor dieser Protest jetzt hier wirklich ausgesprochen werden kann, dampft Mariner noch so ein paar Besatzungsmitglieder ein und Tandy ist erstmal wieder still.
Mhm.
Aber wir lernen in dieser Folge noch wirklich ein bisschen was Deeperes über die Orions und Tandy, aber dazu später mehr. So. Ransom kommt in die Szene und versucht sie mit Attack Formation Raptor aufzuhalten. Ja, Mariner erschießt ihn.
Ja. Vorher erklärt er noch, wie er sich selber irgendwie aus solchen Situationen immer gerne gerettet hat, bla bla bla, macht noch irgendwie so ein bisschen auf dicke Hose, ne?
Ja, und das war, fand ich aber auch einen total netten Verweis, habe ich auch nirgendwo gefunden, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr starker Star Trek-Verweis. Er fragt sie nämlich, ob sie nur quasseln kann oder auch rennen. Und dann erschießt sie ihn und er sagt, oh mein Gott, sie kann beides, quasseln und rennen, also walk and talk, ne?
Also quasi ein Verweis an die berühmte Star Trek Walk-and-Talk-Szene im Gang eines Raumschiffes.
Genau, in jeder Folge so ungefähr.
Ja.
Also Walk-and-Talk ist ja wirklich Star Trek in Reinkultur.
Ja, das stimmt.
Dementsprechend, ich glaube, das war ein Verweis dahin. Ja, als Ransom im Sterben liegt, kommt Bäumler zu ihm und fragt ihn, was sind Freemans Lieblingskekse?
Ja, zuerst fragt ihn ja erstmal irgendwie, kann man sie mit Keksen bekommen? Und er sagt ja, auf jeden Fall, Kekse sind eine super Idee, sie hat eine Schwäche für Süßes, aber sie ist allergisch gegen
Tod. Also sie ist nicht allergisch gegen Tod, sondern Ransom stirbt in diesem Moment. Siehst du, das wäre jetzt der perfekte Moment gewesen für eine Vikana-Werbung. Ne? Da hätten wir jetzt, wenn Vikana uns Geld bezahlen würde, ne, hätten wir jetzt sagen können. Und wisst ihr, was die richtige Antwort gewesen wäre? Vikana, Wikingerkekse, schmecken auch im Tod. Oder sowas. Keine Ahnung, ja, irgendwie so. Ne? Aber uns zahlt ja keiner.
Ja. Ne? Auch Schokokekse von Vikana können, was auch immer.
Allergien, ja, heilen.
Genau.
Nee, man darf keine falschen Sachen behaupten. Ne?
Ich bin mir so nicht sicher. Wäre das eine falsche Sache? Irgendwie schon.
Ja, weiß ich nicht. Das weiß ich erst, wenn ich noch mehr davon probiert habe.
Schokokekse von Vikana können Allergien gegen Schokokekse heilen. Vielleicht so. Obwohl, das ist auch schon viel versprochen, ne?
Ja, schon ein bisschen.
Ja, aber es ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Wir müssen uns jetzt ein bisschen umorientieren. Unser nächster Sponsor ist die Deutsche Bahn. Deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen auf den Zug aufspringen quasi.
Sebastian, du bist richtig gut drauf.
Heute, ne? Ich sag's dir.
Nach müde kommt gewitzt. Ich muss dir sagen, die Deutsche Bahn hat ja perfekte Technik. Und was auch perfekte Technik hat, ist die Cerritos, nämlich im Maschinenraum.
Die Frank Elsner Masterclass.
In diesen Maschinenraum gehen wir jetzt auch. Da sehen wir Billups, wie er seine Crew versammelt, als Rutherford den Raum betritt. So, und die Besatzung schießt dann auch sofort auf Rutherford, und also beziehungsweise auf Bionic 5.
Ja.
Und einer dieser Phaserschütze durchbricht aber eine Hydron-Leitung und zwingt alle zur Evakuierung.
Eine was?
Eine Hydron-Leitung.
Das hast du wo gelesen?
Das sagt, glaube ich, Billups ganz kurz.
Echt?
Ich habe es irgendwo rausgefunden.
Hydron-Leitung. Okay, whatever. Ja.
Ja, Billups evakuiert alles und dann sind Billups und Rutherford zusammen im Raum gefangen. Und Rutherford nähert sich Billups und sagt ihm, so, und jetzt kann ich dir etwas sagen, was ich dir schon lange sagen will. Du hältst dich für den besten Ingenieur der Sternenflotte und was ich dir jetzt sage, das wird dir richtig die Schuhe ausziehen. Du bist der beste Ingenieur der Sternenflotte.
Schöner Moment. Irgendwie habe ich es kommen sehen, aber es war trotzdem schön.
Absolut. Ja. Es war absehbare Fake-Aggression tatsächlich. Ja. Weil wir können dem lieben Samantha Rutherford können wir sowas nicht glauben. Also der wird immer lieb sein.
Ich glaube ja auch. Selbst mit Implantat.
Und Billups und Rutherford beginnen dann auch zusammenzuarbeiten und basteln einen Plasmafilter, der wiederum dieses Hydron aus der Luft rausbringt.
Und haben sehr viel Spaß dabei.
Ja, und Billups ist auch überrascht über Rutherfords Fachwissen. Ne? Er sagt für einen Space Marauder ziemlich gut.
So. Hey, danke. Voll cool.
Unterdessen laufen Tandy und Mariner weiter und schlachten die Crew ab. Sie treffen dann auch Shax in der Messehalle. Und jetzt kommt diese Szene, die ich eben genannt hatte, ne? Die Stelle aus dem Skript, das wir bei der Programmierung gesehen haben. Shax steht dann nämlich mit einer Bazooka und Mariner verwendet dann kurz den Kopf einer abgetrennten Borg-Drohne, um ein Kraftfeld zu erzeugen, das dieses Phaserfeuer blockiert. Und dann wirft sie den Kopf auf Shax und er explodiert und tötet Shax. Ja.
My destination is to explode. Oder so.
Das Design des Phasergewehrs ist, glaube ich, auch ein Verweis auf Star Trek Into Darkness. Da hat Khan so ein Ding.
Es könnte auch ein Verweis sein zu Star Trek 8, wo plötzlich auf der Enterprise D, nee, E ist es ja dann schon, überall so krasse Gewehre rumhängen und Patrick Stewart ja plötzlich mit Oberarmmuskulatur und solchen Gewehren durch die Gegend läuft.
Das war doch wieder 10, oder?
Nee, das ist
9 und 10.
Nein, das ist 8. Das ist hier der Borg-Film mit der Borg-Drohne. Wer ist denn der? First Contact.
Ja. Aber später doch auch, ja. Also ich meine, in den letzten 3 Filmen ist ja Picard plötzlich ein Actionheld.
Ja, aber da war das da ist das. Ich bin ja da, glaube ich, anders als andere unterwegs, was die das Gefallen der Filme angeht. Mir hat der Generations echt gut gefallen, worüber wir jedes Mal diskutieren. Und ich fand First Contact so lala. Also so lala ist vielleicht auch, ist auch böse, weil was danach kam, war jetzt auch nicht total super. Aber ich fand, ich habe bei First Contact beim ersten Gucken sowas gedacht wie, das ist nicht mein Star Trek.
Oh Gott.
Nein, ich habe irgendwie gedacht, das ist so, ja, das ist jetzt, das sind meine Figuren in Popcorn-Kino verpackt. Kann man sich angucken, die Story war nicht schlecht, sie haben es nicht schlecht umgesetzt, aber es ist halt, weißt du, Generations, das war irgendwie eine langgezogene, langatmige,
langweilige.
Nein, das ist doch gar nicht wahr. Ich finde die gut. Ich finde, es war einfach, da hat man aber noch Next Generation gespürt. Also da hat man, finde ich, noch den Vibe gespürt so. Und das geht mit 8 geht das irgendwie verloren. Das ist was anderes.
Irgendwann wünscht sich Batmoral Daniel bestimmt nochmal einen Film. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und außerdem haben wir ja schon selber irgendwann mal gesagt, dass wir zumindest Generations mal anpacken können. Und ich würde mir tatsächlich auch First Contact nochmal gerne angucken. Das ist nämlich auch eine Weile her.
Ja, bei den Filmen müssen wir euch der Reihe nach gehen. Dann machen wir irgendwann Zorn des Khan mal.
Aber bis wir dabei bei 7 und 8 angekommen sind, meine Herren.
Hast du gehört, was Shax noch vor seinem Tod gesagt hat, als er diese Waffe in der Hand hat?
Kann ich mich gerade nicht dran erinnern.
Wenn du zur Hölle kommst, sag den paar Geistern, dass Shax dich geschickt hat. Sonderlieferung von Bajor.
Ja. Die paar Geister.
Die paar Geister. Zuallererst gezeigt in The Assignment, die Erpressung von DS9, da ist Keiko von einem Paargeist besessen. Und später ist ja auch Gul Dukat kurzzeitig von einem Paargeist besessen. Mhm. Und ich weiß nicht, wer noch. Jake, glaube ich, auch mal.
Echt?
Da gibt es da irgend so einen großen Kampf auf dem Promenadendeck, wo Jake als Paargeist gegen irgendwen, der von einem Propheten besessen ist, kämpft.
Naja, kann sein. Haben die das so oft gemacht?
Naja, ein paar Geisterfolgen waren. Also in der letzten Staffel ist ja viel Paargeist-Zeugs. Aber so richtige Episoden waren es vielleicht 5 oder so, würde ich tippen.
Da könnte man ja über DS9 richtige Geisterwissenschaften machen.
Ja, genau. Sally ist es jetzt zu viel. Sie kriegt nämlich auch noch irgendwie ziemlich viel Blut von Shax ab und auch der Ohrring landet auf ihr mit einem Stück Ohr dran. Mhm. So.
Und Mariner findet es fürchterlich witzig. Ach, Entschuldigung, Vindicta genau. Natürlich, ja.
Vindicta Mariner sagt dann auch, ja komm, kannst du tragen hier, ne? Ja. Und du bist doch hier Orion-Pirat, ne? Und dann rastet Tandy mal kurz aus und sagt, hör mal, die Orions, das sind gar keine Piraten mehr, zumindest nicht mehr alle. So. Und das schon seit 5 Jahren sind nicht mehr alle.
Mindestens.
Ich finde das spannend. Ne? Die Orions, die gibt es seit The Cage, also seit wirklich Urzeiten in TOS, ne? Quasi erste produzierte Folge.
Ja.
Und kam da auch noch im Whom Gods Destroy ein, ne? Wen die Götter zerstören, heißt die, glaube ich, wirklich auf Deutsch. Auch den TAS kam die noch vor. Und in Enterprise wurde dann tatsächlich auch mal erklärt, in Bound, Moment, wie heißt die auf Deutsch? Enterprise.
Verbunden.
Bound, die Verbindung. Da wurde tatsächlich auch erklärt, dass die Sklaven tatsächlich die Meister manipulieren bei den Orions. Das heißt, die Sklaven sind die eigentlichen Machthaber bei den Orions. Mhm. Tandy ist nicht der erste Orion, den wir in der Sternenflotte gesehen haben. Entschuldigung, das ist wer? Weißt du noch?
Ui.
Auch in einem Film ist mein Tipp.
Auch in einem Film ist ein Tipp. In Star Trek New Trek Motion Picture.
Ja, genau.
Genau, da ist hier James T. mit der Freundin von Uhura im Bett.
Genau, mit der Mitbewohnerin.
Ja.
Galia heißt die.
Die sind vielleicht auch befreundet. Mitbewohner können auch befreundet sein. Ich weiß, das wirst du nie verstehen.
Nee, ich verstehe das nicht.
Ja.
genau. Aber es wurde nie so richtig geklärt, wie denn eigentlich Orions und Föderation zueinander stehen. Wir haben noch die Escape Artist gesehen, den Short Track, ne, mit diesem Mud Short Track.
Ja.
Da sehen wir auch die Orions und da werden sie auch wieder mit Kriminalität verbunden. Orion-Syndikat in DS9 ist immer böse. Ne? Also wir haben die Orions wirklich immer als irgendwie kriminelle Mafia-Organisationsspezies kennengelernt.
Und das kann natürlich auch so ein bisschen so ein Verweis darauf sein, wenn man das so lesen möchte, auf ja doch häufig stereotyp gezeichnete Völker. Ne? Also das ist ja, ne, die Ferengi sind alle geldgierig und frauenfeindlich. So. Ne? Also da ist ja wenig Spielraum. Also es gibt dann Einzelfälle, ja. wo dann mal Leute anders sind, ne? Aber es gibt schon einige, ne? Die Cardassianer sind alle böse und kalt. So, ne? Wie gesagt, es gibt Einzelfälle, wo das mal gebrochen wird, aber ich finde...
Ja, die Cardassianer finde ich, da bist du unfair, weil ich finde, die Cardassianer wurden in DS9 schon sehr, sehr schattiert gezeichnet.
Weil es Garak gab?
Nee, nicht nur, weil es Garak gab, sondern weil auch da so wirklich Cardassianer mit Herz gezeigt worden sind in bestimmten Szenen, in bestimmten Folgen mit Kira, die irgendwie auch sich teilweise mit so einem Pseudo ihr Vater zum Beispiel sehr, sehr gut versteht und dann auch klar wird, dass
Cardassianer
auch Gefühle haben und so und gerade auch gute Eltern sind zum Beispiel, ne? Also wirklich auch für Familien bezogen, die Cardassianer. Ja,
ja, stimmt.
Dein Punkt ist natürlich trotzdem richtig, ne? Also es wurde sehr, sehr oft eine ganze Spezies über einen Kamm geschert.
Ja.
Ja. Ja. Aber wir können jetzt mal dann denken, entweder wollen die genau das auflösen, weil Discovery das ja auch die ganze Zeit versucht aufzulösen und Picard ja auch so ein bisschen, wobei das vielleicht nicht so ganz gelungen ist bei Picard.
Ja.
Oder die wollen uns sagen, dass 2375 eine Orion-Reform gewesen ist, ne? und seitdem auch nicht mehr jeder Orion ein Pirat ist.
Eine Orion-Revolution. Ja.
Genau. Möglich. Ne? So. Können wir mal ein bisschen beobachten, denn die Orions werden uns bestimmt nochmal in irgendeiner der kommenden Serien begegnen.
Aber dann wäre das jetzt hier mit Kanon und da müsste man da irgendwie mit umgehen.
Ja, aber das ist doch okay. Also ich finde, ich bin nicht der Meinung, dass wir Lower Decks aus dem Kanon rausnehmen sollten.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich wollte es nur gesagt haben. Also das wäre dann schon eine Änderung im Bild der Orions bisher.
Aber haben wir da gerade noch eine Minute? Ich würde nämlich gerne noch eine These mit dir diskutieren, die ich in einem anderen Podcast gehört habe.
Ich kann mal kurz die Regie fragen. So, haben wir noch eine Minute für eine Diskussion? Ja, wenn Andi eine Minute sagt, dann okay. Ja, ich versuche drauf zu. Ja, okay. Ja, eine Minute haben wir noch.
Okay, cool. Danke. Also sag danke bitte.
Jetzt. Danke, sagt Andi. Ja, ich weiß. Ja, nee, komm, lass mal gut sein. Ja, danke, sagen Sie auch.
Super, sehr schön. Ich habe bei Planet Track FM bei unserem lieben Kollegen Björn Sülter, liebe Grüße an dieser Stelle.
Grüße.
Der zwischendurch nochmal so einen kleinen Cast macht mit Moritz Wohlfahrt und mit Claudia Kern zusammen, habe ich eine tolle These von Claudia Kern gehört, die nämlich sagte, ja, man kann Lower Decks als Kanon sehen, also das hat sie nicht gesagt, aber das hat sie in dem Zusammenhang gesehen.
Ja.
Weil das, was Mariner hier erzählt, nicht zwangsläufig das ist, was wirklich passiert ist, denn Mariner ist, und das sieht man an ganz vielen kleinen Details, eine unzuverlässige Erzählerin. Aber es ist aus der Perspektive von Mariner erzählt.
Ah.
Und das finde ich eine total spannende These. Wenn Mariner eine unzuverlässige Erzählerin ist, dann müssen wir alles, was sie erzählt, erstmal nochmal durch einen Filter laufen lassen und müssen sagen, ja, ob das jetzt wirklich so war, wissen wir nicht, aber es ist halt Mariners Perspektive und dementsprechend können wir durch andere Serien das auch im Kanon immer noch mal so ein bisschen korrigieren, ne? Weil es hat ja nur Mariner erzählt.
Es ist eine witzige These, ja. Ja, aber ich weiß, warum sie das meint, so, ne? Da ist natürlich schon was dran, ne?
Ja, wir haben ja so ein paar Punkte schon gemerkt, wo Mariner offensichtlich Unsinn erzählt.
Ja, ne? Ja, genau.
Und dementsprechend finde ich das eine total spannende These, die wir auch ein bisschen im Hinterkopf haben sollten.
Ja, finde ich gut. Ja, danke für diesen Einwurf, ja.
Gerne. So, Mariner entschuldigt sich jetzt bei Tandy sarkastisch, ne? Und lädt sie dann aber ein, den Katzenarzt zu foltern.
Und spätestens dann irgendwie ist vorbei bei Tandy, ne? Das ist so, genau. Alter, was geht eigentlich mit dir?
Genau. Was geht mit dir? Das ist Dr. Teana. Die habe ich lieb quasi. Ne? Ja. Und du findest das ganze Szenario ein bisschen zu geil. Vergiss bitte nicht, dass es Holodeck-Fantasie ist und das ist irgendwie ungesund, wie sehr du darin aufgehst. Ich gehe jetzt. Tschüss. So.
Ja, und da hat sie ja einen Punkt. Ich meine, das ist ihre Crew so. Ne? Also das ist ja, also es ist schon ein bisschen strange.
Frage. Ist das hier ein sozialkritischer Kommentar auf Computerspiele?
Nee, also echt nicht. Nee, glaube ich nicht. Weil ich meine, in Computerspielen bringst du nicht deine Freunde um. Also vielleicht spielen Freunde von dir mit und vielleicht auch mal gegen dich, aber das ist ja irgendwie was anderes, als wenn du, weiß ich nicht, als wenn ich mir einen virtuellen Andi nachbilde und den im Keller foltere. Das ist schon irgendwie seltsam.
Ja, aber wenn ich jetzt irgendwie an GTA denke, ne? Und GTA hat eine völlig offene Spielwelt, dann kann ich auch rumlaufen und einfach wahllos Menschen erschießen. Von kleinen Kindern bis zu Rentnern. So.
Ja, kannst du, wenn du das möchtest, aber es sind immer noch nicht Menschen, die nachgebildet sind nach deinen Arbeitskollegen oder deiner Familie.
Okay, also du meinst, das ist nicht ein Kommentar darauf, dass man sich vielleicht in solchen Szenarien, dass es schon ein bisschen strange ist, wenn man sich in solchen Szenarien sehr, sehr verliert.
Ich glaube, dass in uns allen wahrscheinlich irgendwie so der Reiz steckt, irgendwie was Verbotenes zu tun. Und dass jeder, der irgendwie GTA gespielt hat, irgendwann mal, weiß ich nicht, mit einem Bus in ein Einkaufszentrum fährt oder sowas, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Und bestimmt machen das auch einige mehr und andere weniger. Aber ich glaube, das ist was anderes als das, was bei Mariner da gerade passiert, oder?
Also keine Angst, ich will jetzt keine Killerspiel-Diskussion vom Zaun brechen, vor allen Dingen, weil ich die immer sehr dumm geführt finde.
Ja, ja, das würde bei uns natürlich anders laufen.
Natürlich.
Ja.
Wir sind dafür bekannt, dass wir immer schlaue Diskussionen führen.
Ausschließlich.
Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie schon da so einen kleinen Verweis drauf machen möchten. Weil Mariner ja schon hier sehr in ihren Rache- und Gore-Fantasien aufgeht.
Ja, I don't know.
Wohlgemerkt, ohne dass sie in der realen Welt einen Amoklauf starten würde, um dann doch noch mal kurz einen Verweis darauf zu machen, dass diese Killerspieldebatte sehr, sehr oft seltsam ist.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich finde, Tandy hat einen Punkt. Ich finde, du hast auch einen Punkt, wenn du sagst, so, das ist halt am Ende eine Simulation. Es ist irgendwie. Ich finde es nach wie vor irgendwie strange, wenn du halt quasi deine Kollegen erschießt. Das ist nochmal irgendwie was anderes, als wenn du Zombies erschießt. Oder auch wenn du Kinder vom Supermarkt bei GTA erschießt. Das hat auch irgendwie, das ist auch seltsam, keine Frage.
Mhm.
Aber es ist trotzdem noch immer was anderes, als weiß ich nicht, wenn du deinen Vorgesetzten abknallst.
Ja, ja, würde ich auch sagen. Und selbst wenn du irgendwie ein Spiel hast, in dem du irgendwelche realen Figuren nachbauen kannst und die dann abknallst, heißt es noch lange nicht, dass du irgendwie die Tendenz hast, das in der realen Welt tun zu müssen.
Auch das, genau. Aber genau, das ist irgendwie nochmal eine andere Diskussion. Aber ja, da bin ich auch bei dir, dass das eine mit dem anderen nicht zwangsläufig irgendwas zu tun hat. Und das ist ja quasi der Kern der Killerspiel-Debatte. Ne? Ich will ja auch nicht aus einem Flugzeug springen, nur weil ich James Bond gesehen habe. Aber der andere Punkt, finde ich, ist, dass Tandy hier halt einfach einen Punkt hat und sagt irgendwie, enough is enough, so, ich habe da keinen Bock mehr. Also ich kann nachvollziehen, wenn sie irgendwie sagt, ich habe ja keinen Bock mehr zuzusehen, wie du irgendwie meine Freunde zersplatterst. So, ja. das
du hast aber schon recht. Also es geht Tandy, glaube ich, darum, ne?
Es geht
darum, dass sie eigentlich die Leute mag und so, ne?
So habe ich es zumindest verstanden. Also
geht nicht unbedingt um die Gore-Fantasien. Ich glaube, da hat sie sich ja wenig drüber aufgeregt im Prinzip, als Marin durch die Gänge gelaufen ist, sondern es geht ihr tatsächlich um Shacks an dieser Stelle zum Beispiel.
Ja, genau. Also so hätte ich zumindest gelesen, ja.
Total schön fand ich, als Tandy das Holodeck verlässt, verschwindet das gespritzte Blut auf ihr sofort.
Habe ich auch gesehen, ja.
So. Und das erinnert natürlich an TNG-Episode, Ship in a Bottle, aber es erinnert auch an, also Flaschenpost heißt sie auf Deutsch, und es erinnert aber auch an den Doktor, ne, wenn der irgendwie die Krankenstation auf der Voyager verlassen möchte, ohne dass er diesen mobilen Sender hat, den er am Anfang noch nicht hat. Ne?
Dann verschwindet nicht nur das Blut, sondern er komplett.
Genau, er verschwindet einfach komplett, genau. Das sieht man in Projections zum Beispiel, das Holo-Syndrom heißt die Folge.
Mhm.
Ja, so, Tandy ist weg, aber Mariner macht weiter. Sie betritt jetzt die Brücke und tötet da die verbleibende Brückenbesatzung, also vorne steht noch irgendwer rum, aber auf jeden Fall die hinten stehen. Und während sie sich Freeman stellt. Und die sagt, nein, dieses Schiff bekommst du nicht. Und Vindicta sagt, ich will doch gar nicht das Schiff. Ne?
Ja.
Ich will nur nicht ständig, dass du mich wie den Bösewicht behandelst. Und Freeman sagt,
du bist aber der Bösewicht, Alter.
Du bist der Bösewicht, was ist das Problem? So? Und dann quasselt sie wieder was und Freeman rafft es überhaupt nicht, ne? Weil Mariner jetzt ganz klar Mariner ist, ne? Die ihrer Mutter irgendwie mal die Meinung geigt, Freeman aber Mariner natürlich nicht als Mariner erkennt, sondern als Vindicta erkennt und dementsprechend überhaupt nicht meint, was Sache ist. Und deswegen sagt sie irgendwann mal, du bist verrückt. Und Mariner sagt, ich zeig dir, wie verrückt ich bin und jagt ihr eigenes Schiff in die Luft, beziehungsweise den Warp-Kern ihres eigenen Schiffs.
Ja.
Und diese Explosion des eigenen Schiffs wirft dann die Cerritos aus der Umlaufbahn und die Cerritos stürzt in die Atmosphäre von Idlokana 6 und stürzt auf die Oberfläche des Planeten.
Ach du Heiliger, schon wieder.
Auch hier wieder extrem viele Verweise. Ne? Also erstmal, wenn die Cerritos in der Atmosphäre da verbrennt, dann erinnert das an Star Trek 3, ne? Die suchen nach Spock, ne, auf dem Genesis-Planeten. Und wenn die Untertasse auf die Oberfläche abstürzt, erinnert es uns an was?
Star Trek 7, Generations, als die Enterprise D schmerzhaft zerschellt auf der Planetenoberfläche.
Das hat sich bei dir richtig eingebracht, ja, ne? Also das hast du wirklich immer auf dem Schirm. Ja.
Immer, das ist, also das
da weiß ich auch immer, dass ich dich danach fragen kann. Ja. Du denkst immer so, ach, Viridian 3, oh Gott, die Enterprise D, oh Gott.
Das ist wirklich ein Schmerz, der tief sitzt. Das ist so, keine Ahnung, das ist so ein bisschen wie, wenn du zuschaust oder dabei zuschauen musst, wie das Haus, in dem du deine Kindheit und Jugend verbracht hast, von Bulldozern eingerissen wird.
Das ist bei dir nie passiert, oder?
Nein. Deswegen kann ich diesen Vergleich ja so präzise anstellen.
Ja, natürlich.
Ich weiß genau, wovon ich rede. Ich
dachte, wo kam das denn jetzt her? Die Untertasse der Enterprise stürzt aber auch in Star Trek Beyond auf die Oberfläche eines Planeten ab. Mhm.
Ja.
Und am Ende ist es halt auch ein Eisplanet. Und man muss zumindest mal ansprechen, dass die Voyager da ja auch irgendwann mal liegt.
Stimmt, ja. In unserer einer unserer Lieblingsfolgen, also einer wirklichen Lieblingsfolgen, also richtig eine, es war eine wirkliche Lieblingsfolge.
Ach, war die Kacke. So. Aber Freeman
Ich finde, Chakotay hat sie gerettet. Entschuldigung, was?
Ja, Chakotay und Harry Kim, die sind auf jeden Fall ein Garant für gute Episoden. Das wissen wir jetzt spätestens seit dieser. So, Freeman hat den Absturz überlebt und sie ordnet jetzt die vollständige Evakuierung aller überlebenden Besatzungsmitglieder an. Und dafür will sie dann die Schiffsfunktion so lange wie möglich online halten. Und als sie der Crew alles Gute wünscht, unterbricht Mariner sie und verspottet sie, weil sie ihre liebevolle Kapitänsrolle vortäuscht, während Freeman wütend sagt, das ist nicht vorgetäuscht. Und ehrlich gesagt glaube ich es ihr mittlerweile auch.
Ja, glaube ich auch.
Also Freeman ist ungeduldig, ein Stück weit cholerisch auch, aber ich finde, die ist wirklich ein guter Captain und Starfleet und setzt sich für ihre Leute ein.
Ja, finde ich auch.
So, aber bevor wir hier in einen Kampf gehen, sehen wir noch Rutherford und Billups im Maschinenraum. Billups hat nämlich auch überlebt und Rutherford hat eine sich schnell wiederholende Notfalltransportsequenz eingeleitet, die gesamte Besatzung vom Schiff gebeamt hat. Wir wissen ja aus der letzten Folge, dass er Notfalltransport relativ gut kann.
Ja, und auch schnell kann er gut. Ja.
Aus der vorletzten.
Aus der vorletzten, genau.
Aber offensichtlich hat er es mittlerweile auch so geschafft, dass sie nicht alle in Phase sind.
Offensichtlich.
Zumindest im Holodeck, wenn es um einen Film geht. Ne? Ja. Also weil Billups ist dann auch erstaunt und Rutherford sagt, ey, es ist möglich, wir sind in einem Film.
Ja, chill mal, da kann man alles machen, was man will, so.
Aber das ist natürlich auch wieder ein Verweis, weil in den Filmen ist Beamen echt viel, viel krasser irgendwie. Also da kannst du wirklich alles beamen. Du hast ja teilweise in den Serien auch irgendwelche Grenzen beim Beamen, das ist ja noch relativ vernünftig.
Ja.
Aber in den Filmen geht alles. Ne?
Ja, und auch immer in Warp über was auch immer, über Kilometer genau. Entfernt und Lichtjahre entfernt.
In Generations werden auf einen Knopfdruck wie viele Leute von einem Schiff gebeamt?
I don't know.
Das ist Star Trek.
Also in der Enterprise, was ist denn in der Enterprise? Der hat eine Besatzung von was?
Ja, aber es war Generations. Das ist doch dein Film.
Ach so. Der Enterprise, der hat eine Besatzung von was? 4000 Menschen oder sowas?
Ja.
Und die wird es ja sein.
Das war auch diese Truppe mit unter anderem dem El Aureana und sowas, ne? Die darunter gebeamt worden ist. Und das waren 47.
Ach so, das ist Star Trek.
Eben, sag ich doch. Ja, und in JJ Trek wird ja auch irgendwie von einem Planeten auf ein sich bewegendes Schiff gebeamt, das sich in Warp bewegt. Und,
naja, genau.
Ja, also, ne? Und in The Voyage Home, da werden ja Buckelwale hochgebeamt, also gut. Ja, so, wir gehen zu Mariner und Freeman. Die kämpfen in den Brückenwracks und Freeman versucht noch immer zu verhandeln. Mariner klärt mit ihr ihre Mommy-Issues. Also, das ist immer noch ein sehr, 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 sehr seltsames Gespräch. So.
Ja, also mit zwei Menschen, die einfach nicht miteinander sprechen, so.
Genau. Freeman erklimmt so die Brücke, um Mariner zu entkommen, befindet sich dann aber auf einem metallischen Laufsteg.
Finally!
Ja. Und dann greift Mariner auch nach einem abgetrennten Rohr und will sie erstechen. Und bevor Freeman aber den Kirk macht, kommt Mariners Hologramm und springt in die Szene und rettet Freeman.
Mhm.
Mit welchem Satz? Hast du das gemerkt?
Nee.
Als alter Science-Fiction-Guy, sie schreit, get off my mom, you bitch. Und das ist kein Verweis auf Star Trek tatsächlich.
Get off my mom, you bitch. Spontan hab ich bei dem Satz Breaking Bad im Kopf, aber darum geht es wahrscheinlich nicht.
Es ist Alien.
Ach echt?
Geh weg von ihr, du Schlampe. Beziehungsweise geh weg von ihr, you bitch, sagt Ripley im ersten Alien-Film. So auf dem Höhepunkt.
Das ist zu lang her und den fand ich auch echt, also das ist bestimmt ein toller Film, aber ich finde den echt gruselig.
Ist er auch.
Ich finde,
das ist sogar auch der Sinn.
Ja, aber ich finde solche Filme anstrengend.
Weißt ja, du, da, Mariner.
Den habe ich als kleiner Sebastian geguckt und da hatten wir eine Zeit, irgendwann, also ich fange andersrum an. Wir hatten einen Fernseher zu Hause, der konnte die ersten drei Programme empfangen, also ARD, ZDF und das dritte Programm und RTL mit ein bisschen Schnee. Und diesen Fernseher, den hatten wir irgendwie 20 Jahre lang gefühlt. Naja, vielleicht war es ein bisschen höher, vielleicht waren es 16, 17 Jahre. Und dann haben wir irgendwann einen neuen Fernseher gekauft und das war eine totale Revolution im Haus. Der alte Fernseher war aber nicht kaputt, er ging auch nicht kaputt, er war nicht kaputt zu kriegen. Ich glaube, wahrscheinlich wird er heute noch funktionieren. Und dann haben wir den alten Fernseher in den Keller gestellt und also es war das klingt so nach Verlies, also es war so ein bewohnbarer Keller quasi.
Mhm. Spielkeller.
Ein Spielkeller, genau. Und dann habe ich da ab und zu dann mal Fernsehen geguckt, weil der über den Videorekorder wiederum, den ich dann daran angeschlossen habe, dann auch mehr als diese drei Programme empfangen konnte. Und da wiederum habe ich irgendwann mal Alien geguckt im dunklen Keller. Und das hat tiefe Spuren hinterlassen in meiner Psyche. Ja, ich glaube gar nicht so jung. Also wahrscheinlich sowas wie 16, 15, 16 oder sowas. Aber also es lag jetzt nicht daran, dass ich keine Ahnung, dass ich 9 war und diesen Film nicht hätte gucken können, aber sollen. Aber auch mit 15, 16 war das irgendwie. Ich glaube, es wird mich heute auch stressen, wenn ich in einem Keller sitze, allein, in einem großen Keller alleine, der komische Geräusche macht und Alien gucken würde.
Wir haben auch mal so einen Videoabend bei uns im Keller gemacht und hatten dafür eine Couch im Keller aufgestellt und so ein großer Fernseher wirklich vor uns. Und hinter dieser Couch waren Fenster. Und zwar Fenster, die zugänglich waren durch so eine kleine Treppe von außen in den Garten rein.
Oh Gott.
Und wir haben auch einen Thriller, ich weiß nicht, ob man das Horror-Thriller nennt oder Psycho eher, ne? Es war so ein Film mit Denzel Washington, wo er von einem Geist besessen ist. Mhm. Wie heißt der denn noch? Denzel Washington.
Ja, aber ihr habt auch so eine Art Partykeller gehabt, ne?
Genau.
Ich meine, mich erinnern zu können, ich habe einmal Silvester bei euch gefeiert. In diesem Keller. Nee, nicht mit dir. Mit deiner Frau Schwester.
Genau, der hieß Fallen, der Film. Dämon, trau keiner Seele. Und der war tatsächlich relativ gruselig, weil es wirklich, es spielt, ein Dämon spielt quasi die Hauptrolle. Man sieht ihn aber immer nur in Persona einiger Figuren, die dann immer ein Lied pfeifen, wenn sie von diesem Dämon besetzt sind. Ne? Und das ist quasi das Erkennungssignal.
Ist ein bisschen dämlich, oder, für den Dämon? Also das ist quasi ein Systemfehler.
Nö, egal. Der ist sich seiner Sache sehr, sehr sicher.
Ach so.
Dämon. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gruseliger Film. Mhm. Und ich habe ihn auch ganz gut in Erinnerung, muss man eigentlich nochmal gucken, aber er ist von 98, wahrscheinlich relativ schlecht gealtert. Auf jeden Fall war es wirklich eine gruselige Atmosphäre und wie gesagt, wir saßen mit dem Rücken zu diesen Fenstern und dann, du hast gerade meine Schwester angesprochen, die kam an diesem Abend, ich war nicht allein zu Hause, sie kam aber nach Hause, weil sie auch irgendwo auf einer Party war und sie hatte ihren Schlüssel vergessen und dementsprechend ist sie nach unten gegangen in Richtung dieses Partykellers vom Garten aus und hat dann von hinten an die Scheibe geklopft. Mitten während wir gerade diesen Film guckten, irgendwie mit zwei, drei Leuten. Ich sag dir, wir haben uns eingenässt vor Angst in diesem Moment.
Und sie hat sich wahrscheinlich überhaupt nicht dabei gedacht. So, hey, mal das wieder rein, Mann. Und hat in bleiche Gesichter geguckt.
Das war wirklich, wir sind fast gestorben an diesem Moment.
Ach schön, ich kann es mir sehr lebhaft vorstellen. Siehst du, deswegen gucke ich solche Filme nicht. Das ist doch Stress, den man sich nicht geben muss, oder? Da wirst du wahrscheinlich 3 Jahre älter für nichts und wieder nichts.
Aber du fühlst dich danach schon lebendig.
Wow. Es ist wie Drogen nehmen. Ich habe Alien geguckt.
Ach, ich muss den irgendwann noch mal sehen hier. Der war auch mit John Goodman und Donald Sutherland.
Oh, alle waren sie dabei.
Ja. Dämon.
Dämon.
Guck ich mir irgendwann nochmal an.
Bitte. Aber dann im Keller des Elternhauses.
Ich muss irgendwie nochmal überlegen, ob ich da nochmal hinkomme. So. Wir gehen nochmal in die Folge rein. Wo waren wir denn eigentlich?
Lass mich kurz überlegen. Oben Plattform, Spruch mit dem Mariner, der Mariner-Klon.
Genau.
Die Situation rettet. Holo-Mariner, ja. Genau.
Und Vindicta Mariner ist dann kurz frustriert, weil Bäumler auch ihre Protokolle offensichtlich durchgesehen hat und sagt dann auch, hey, das war privat, Mann. Aber Bäumler hört schon lange nicht mehr zu. ja, und dann beamt Mariners Hologramm Freeman weg und geht in den Kampf mit Mariner Vindicta. Ne? Mhm. Sie fangen an zu kämpfen und das Hologramm ist erstmal überrascht, dass Mariner Vindicta alle ihre Kampftechniken zu kennen scheint. Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass jemand gegen sich selbst kämpft in Star Trek. Ne? 2 Episoden, in denen das passiert, kannst du mir garantiert auch sagen.
Echt? Mhm. Also wir reden jetzt nicht von William T. Riker und William T. Riker. Das war jetzt scheiße betont.
Doch, das ist eine davon.
Aber das ist ja kein, gut, du hast nicht gesagt Hologramm, ja klar, er kämpft irgendwie gegen sich, du hast schon recht.
Kämpft gegen sich selbst, genau. Ja.
Kämpft Data mal gegen Law? Ja, ich glaube schon, der schaltet den irgendwann mal aus, der schießt den irgendwann mal, meine ich.
Ja. Aber ich glaube, sie kämpfen nicht so richtig gegeneinander, das wäre auch irgendwie komisch, weil die sich ja gegenseitig sofort irgendwie auch zerstören können, wahrscheinlich mit der Kraft, die sie haben.
Ja, das stimmt allerdings.
Die Episode, die du angesprochen hast, war Second Chances, Riker durch 2 Fragezeichen.
Ja.
Und dementsprechend ist es natürlich auch Kirk durch 2 Fragezeichen.
Stimmt.
Aus TOS, die heißt The Enemy Within.
Und dann gibt es ja noch einen Haufen von Spiegel-Episoden, ne, wo, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Kira mal gegen Kira gekämpft hat.
Nee.
Nicht?
Glaube ich nicht.
Ach.
Nee. Ich glaube, die treten da selten gegeneinander an irgendwie. Weiß ich aber auch jetzt gerade nicht genau. Es gibt noch eine, wo ein Formwandler Kirk simuliert. Die habe ich eben schon mal zitiert. Whom Gods Destroy, wen die Götter zerstören.
Mhm.
Also da haben wir so einen Formwandler, der in der Gestalt von Gard von Iza auftritt. Das ist ein alter Sternflotten-Captain und der verwandelt sich zwischendurch auch in Kirk und kämpft dann gegen Kirk. Und es gibt noch eine Voyager-Episode, Deadlock, mit einer doppelten Janeway. Ja.
Wo kommt die denn her?
Ich glaube, es gibt auch, in irgendeinem Film gibt es auch sowas, aber jetzt habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Shinzon.
Ja gut, aber das ist ja nicht, das, also, ne? Also,
das ist ein Klon.
Ja.
Und die sehen, sie sehen gleich ein Ei dem anderen.
Ich meine, es ist in Undiscovered Country gibt es auch sowas. Aber das ist der Film, den ich am wenigsten auf dem Schirm habe, wirklich.
Das unentdeckte Land, doch, den habe ich eigentlich ganz, ganz gut. Wo soll das denn sein?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Okay. So.
Wir müssen diesen Film nochmal gucken. Es ist auf jeden Fall endlich dieser Kampf auf dem Rickett Metal Catwalk, den Mariner eigentlich die ganze Zeit haben wollte.
Und da ist er. Hm? Finally, ja.
Und in dem Kampf erfahren wir jetzt tatsächlich noch ein paar Sachen über Mariner. Mhm. Und das ist natürlich spannend. Ne?
Und das ist das, worauf ich referenziert habe vor ungefähr 2 Stunden am Anfang dieser Episode. Wow, das war ein langer Weg.
Charakterentwicklung. Also erstmal nicht ganz so wichtig, ne? An Halloween hat sie sich immer als Toby the Tark verkleidet, auch als sie eigentlich zu alt dafür war.
Mhm.
Ein Tag ist ja so eine Art klingonisches Hausschwein, ne, könnte man sagen.
Ja.
Ne, so ein Hundeschwein.
Hässlich.
Und Toby the Tark gibt es tatsächlich auch. Das ist eine Kinderfigur aus Voyager.
Ach, echt geil.
B'Elanna Torres hat so ein Ding gehabt. Und der Doktor kannte den Herausgeber der Geschichten. Broth and Forrester.
Okay.
Und Dieses Vieh war sogar Redcon, weil auch Molly O'Brien hatte nämlich am Anfang von DS9 so einen Plüschtarg.
Ach, witzig.
Den hat sie zwar Piggy genannt, aber wir können jetzt nach Voyager dann so davon ausgehen, dass es auch Toby war.
Mhm.
Okay, das ist aber eher das Unwichtigere mit Toby the Tark und dem Halloween-Kostüm.
Ich finde es total wichtig.
Zweite Nummer, eigentlich liebt sie den Warpkern.
Ja, das macht sie natürlich, bringt sie natürlich Bäumler emotional deutlich näher.
Und es unterstützt nochmal die These von Claudia Kern, dass das eine unzuverlässige Erzählerin ist.
Ne? Ja gut, aber dass sie über ihren Charakter oder über ihre Beweggründe flunkert, also dass sie irgendein Issue mit sich selber hat und irgendwas überdeckt, das war ja irgendwie klar. Ne? Also das ist ja irgendwie so ein bisschen auch der Kern in dem Charakter von ihr. Und das haben wir ja jetzt auch schon mehrfach gesehen. Ne? Zuletzt halt in der Folge hier mit ihrer Captain-Freundin. Ne?
So. Aber ich finde den Kniff gut, dass es jetzt natürlich rauskommen muss in dem Moment, wo wir hier Mariner haben, die mit sich selbst redet.
Ja, total. Es ist ja auch fast eine ja, jetzt das kannst du besser beschreiben als ich, aber sowas wie eine freudsche Szene irgendwie, wo das Unterbewusste mit dem Bewusstsein spricht oder das Über-Ich mit dem Ich oder wie auch immer.
Ja, das Über-Ich fehlt ein bisschen, das wäre dann eher das Ich mit dem S.
So. Ah ja, genau, so wäre es. Ja, genau, ja.
Nächster Fakt über Mariner, sie verstößt nur ständig gegen Regeln, weil das alle von ihr erwarten. Spannend, ne?
Ja, schon, auf jeden Fall.
Aber sie hat irgendwie schon das Bedürfnis, eben erwartungskonform zu handeln auf der Cerritos.
Und halt beliebt zu sein auch ein Stück weit, ne? Also das ist ja, das ist ja vielleicht auch einer der Kernpunkte, weil wenn wir irgendwas über die Lower Decks gelernt haben, dann, dass die irgendwie nicht so richtig Bock haben auf die Führungsoffiziere und ob die sich jetzt alle so dicke sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind die jetzt nicht die beliebtesten Personen auf diesem Schiff, so, ne? Und das heißt, wenn Marin dann Offizier wäre, dann wäre sie vielleicht nicht mehr so beliebt. Ja. Oder zumindest ist es ihre Angst.
Wahrscheinlich, genau. Ja. Das erfahren wir jetzt nicht spontan hier, aber...
Nee, genau, aber es könnte an ihre Ängste sein, so, ja.
Genau. Aber, was sie sich quasi auch hier an der Stelle selber vorwirft, wenn du wirklich ein Badass wärst, ne? So. Und damit ist klar, sie ist es eigentlich nicht, ne? Wenn sie ein Badass wäre, würde sie versuchen, ein guter Offizier zu sein, denn dann würde sie niemand für einen Bösewicht halten und sie würde quasi auch Verantwortung übernehmen können, weil sie halt ein Badass ist.
Und damit hat Mariner ja irgendwie einen Punkt gegenüber Mariner.
Ja. Genau. Also es ist wirklich eine Therapiestunde erster Güte, wenn Mariner hier mit sich selbst redet.
Ja, voll.
Und das werden wir nachher merken, wie stark das als Therapiestunde auch funktioniert hat.
Ja.
Vorher gehen wir aber nochmal kurz auf die Oberfläche von Idlokana 6 und sehen eine sehr, sehr schöne Szene. Die Besatzung erholt sich nämlich von dem Absturz. Und Billups merkt an, dass Rutherford, obwohl er halt ein psychotischer Marodeur ist, in Billups Augen irgendwie doch ein Freund ist. Ne?
Ja.
Und sie schwören sich ewige Liebe und reiten zusammen in den Sonnenuntergang.
Da wird's immer kurz romantisch, ne? Oder? Da wird's immer kurz romantisch. Bei dem eigenen Warpkern, den man warten kann, wann immer man möchte und so, ne? Also das, Mensch, hätte ich ein Tränchen im Auge stehen.
War das schön. Und Tiana sagt ihnen auch so, alles Gute, ihr beiden Teufelskerle.
So. Ja.
Ganz, ganz nett.
Ja.
Bäumler versucht es da gerade mal mit Chocolate Chip Cookies bei Holo Freeman. Hat nicht so gut funktioniert. Aber wir sehen da tatsächlich Lieutenant Jet wieder. Den kennen wir, glaube ich, noch aus, genau, was war das? Cupid Errant Arrows?
Echt? Was hat er gemacht?
War das nicht der Typ, in den sich Barb beziehungsweise
bei der Ex von gedacht Barb hat? Oder was? Nee.
Ja, doch, doch. Also zumindest, ja doch, der Ex. Ja. War es der Ex? Weiß ich nicht.
Es war der
Auf
Ex,
jeden
oder?
Fall ein toller Typ und
ja.
Mit dem hat Barb so ein paar Insider gehabt und Bäumler war eifersüchtig. War das nicht Lieutenant Jet?
Oh, das weiß ich nicht mehr, könnte sein. Also da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet, tatsächlich in der Szene.
Auf jeden Fall haben wir den schon mal gesehen. Und der weiß auch, dass Freeman allergisch gegen Schokolade ist.
Hm.
Und dementsprechend hält er Bäumler für einen Attentäter. Und damit ist Bäumler schon wieder raus und darf keine Fragen mehr stellen.
Ja, und Jet ist der Held, Punkt 1. Ja,
ja, genau. Und Jet darf die Lösung auch nachher präsentieren. Aber vorher gehen wir noch mal kurz auf die Cerritos zurück. Beim weiteren Verlauf Mariner gegen Mariner erfahren wir nämlich noch mehr über Mariner. Ja, sie hasst das Protokoll. So. Aber sie liebt das Schiff und natürlich auch ihre Freunde und sie hält das, was ihre Mom da macht, für absolut berechtigt, denn die Mom ist der Captain. Mariner ist nervig und Mom hält die Hand über sie und spielt dafür die Helikoptermutter. Das ist halt the price you pay. Ne? So.
Verständnis. Spannend, ne? Ja, Verständnis. Da ist doch Verständnis.
Krass. Ja. Mhm. Man muss dazu sagen, Mariner hat Vindicta nur so lange aufgehalten, damit die Evakuierung funktioniert und der Timer für die Selbstzerstörung ablaufen konnte. Boom.
Tja.
Ja, das war's mit der Cerritos, das war's mit Mariner, die sich geopfert hat, um die gesamte Crew zu retten und Vindicta zu zerstören.
Und wir haben was über Mariner gelernt, Mariner hat was über Mariner gelernt, Mariner hat was über ihre Beziehung zu ihrer Mutter gelernt und ja, es war eine große Learning Session hier, ne?
Exakt. Wir sehen dann noch, was parallel passiert, denn Bäumler wird am Ende des Programms quasi, also kurz vor dieser Explosion von Jet, von einer Klippe geworfen. Ja, dann endet das Programm und Rutherford, Mariner und Bäumler sitzen im leeren Holodeck. Und als Mariner dann kurz darüber nachdenkt, was gerade passiert ist, merkt sie, dass sie wirklich gerne auf der Cerritos arbeitet und ja, dass diese Therapie dementsprechend tatsächlich funktioniert hat.
Ja.
Therapy works! Therapy works! Crystals! Ja. Und dann gehen wir quasi auch hier wieder in den Epilog. Ne? In der Lounge gibt Mariner Rutherford gegenüber zu, dass sie viele persönliche Probleme im Programm jetzt lösen konnte. Mhm. Aber auch Rutherford gibt zu, dass er sich gut gefühlt hat und wünscht sich nur, er könnte Billups gegenüber zugeben, wie toll er ihn findet. Mhm. Aber das traut er sich nicht, weil Billups ist einfach zu cool. Wir sehen ihn dann auch kurz, wie er seine Suppe schlürft.
Verschüchtert.
Schnurres.
Ja, whatever.
Der Inbegriff an Coolheit der Billups.
Ja, auf jeden Fall. Aber es liegt ja immer im Auge des Betrachters und offensichtlich haben wir dieses Auge nicht.
Genau, aber Rutherford.
Aber Rutherford, der hat ja auch ein ganz auch besonderes Auge. Ja.
So, Tandy kommt auf sie zu und Mariner entschuldigt sich sofort. Ein ganz neuer Zug an Mariner.
Ja, Tandy ist auch verwirrt irgendwie, ja.
Ja, aber er akzeptiert das sofort, ne? Ja. Also sie sagt so, ja, danke. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch wirklich viele Orions, die Piraten sind. Aber ich bin ja froh, ich bin keiner von denen, das siehst du ja daran, dass ich die Sternflotte hier die Karriere durchlaufen habe.
Hat sie einen Punkt.
Und dann lädt Tandy Mariner ein, mit ihr zum Warpcan zu gehen und den Warpcan anzugucken. Und Mariner sagt, oh, lame, okay, ich komme mit. Natürlich kommt auch Rutherford mit, weil Warpcan gucken ist echt ein Hobby von denen. So. Die drei begegnen Freeman dann im Korridor und nähern sich ihr. Mhm. Und dann kommt Mariner auf Freeman zu und entschuldigt sich aufrichtig bei ihr und dankt ihr sogar, dass sie auf sie aufgepasst hat heute Morgen bei diesem Ding da auf diesem Ratten-Echsenplanet. So. Und Freeman ist total schockiert.
Und verwirrt. Das hat
jetzt wirklich nicht erwartet, was hier passiert. So.
Ja.
Läuft deswegen sofort in Dr. Miklimus Büro und fragt ihn, ja, die führt irgendwas im Schilde, was hat sie denn zu dir gesagt? Ne? Und Miklimus sagt, das ist vertraulich, da kann ich dir nichts verraten. Ne? Mhm. Und lässt Freeman vollkommen abblitzen. Ne?
Die das sehr aufregt.
Sie ist frustriert, sie ist frustriert wie eine Ananas, aber auch das will sie nicht hören.
Und sie ist in ihrem Verhalten, möchte ich sagen, indem sie, oder dass sie da zeigt, ihrer Tochter gar nicht mal so unähnlich.
Nein, null. Das merken wir natürlich auch immer mehr, dass Freeman und Mariner wirklich Mutter und Tochter sind und man das auch wirklich anhand von Handlungen, die die beiden so machen, merkt.
Ja.
Bäumler hat immer noch seine eigene Agenda. Der geht nochmal zum Holodeck zurück und sagt, ja komm, jetzt ist ja dieses Programm von Mariner ist ja vorbei. beziehungsweise vielleicht kann ich am Ende, am Abspann dieses Films, den Mariner programmiert hat, doch noch irgendwie ein paar Fragen stellen an Freeman. Und fragt dann auch so abwesend, gerade als er sich einloggt, ja, Freeman, hier Rollkragenpullover oder mögen Sie nur die Standarduniform? Das ist erstmal ein schöner Hinweis wieder auf dieses Uniform-Ding. Ne? 2380 ist es offensichtlich wirklich nicht klar, was man da gerade trägt. Ne? Hier Rollkragenuniform im DS9-Stil oder
ja.
Das, was die halt normalerweise in Lower Decks tragen. Und dann merkt er aber, wir sind gerade mitten in einer Laudatio von Freeman über Mariner. Und da wird plötzlich was enthüllt und wir erfahren hier was ganz anderes als Bäumler. Ne?
Mhm.
Bäumler erfährt nämlich, krass, Mariner ist Freemans Tochter.
Upsi.
Und wir erfahren, krass, die wussten das alle nicht.
Ja. Ja.
Hätten wir vielleicht vorher mal vermuten können, dass sie das nicht wissen, aber so es wurde nie bestätigt. Ja. Ne?
Aber ich bin tatsächlich davon ausgegangen. Haben wir da nie drüber gesprochen? Ich meine, wir hätten da auch irgendwann drüber gesprochen am Anfang.
Wir haben da auch drüber gesprochen, ja. Ne? Aber so richtig gesagt wurde es uns nie.
Nee, das ist richtig. Ja, genau. Aber ich habe es tatsächlich vermutet, dass das quasi ein gut gehütetes Geheimnis ist.
Ich finde es aber auch schön, dass wie Freeman hier Mariner begräbt, ne, in so einem Steingrab. Und das ist ja wie das Ende von Generations, deinem Lieblingsfilm.
Ja.
In dem Picard Kirk genauso begräbt.
Ja.
Und bei beiden Sachen muss man sich eigentlich fragen, warum wird Kirks Leiche nicht zu einem Raumschiff zurückgebracht? Und warum sollte Freeman ihre Tochter auf irgendeinem Planeten begraben lassen?
Ja, das ist eine gute Frage, ja.
Keine Fragen stellen.
Keine Fragen stellen, nicht immer. Nee, an solchen Stellen bitte keine Fragen stellen.
Ja, wir sehen dann, Bäumler ist schockiert. Ne? Er beendet das Programm, dann kommen Mariner, Tandy und Rutherford vorbei und sagen, hey, kommst du mit, überhaupt keinen angucken. Und Mariner sagt, was ist mit dir los? Bist nervös, ne?
Sieht komisch aus, ja. Hast den Geist gesehen.
Und er sagt, nein, alles in Ordnung. Ja, aber offensichtlich merken sie, dass er nicht mit zum Robcam will und sagt Mariner, ach so, ja gut, dann viel Glück bei dem Interview mit Freeman. Ne?
Mm.
Und da sehen wir dann Bäumler auch im Interview bei Freeman. Freeman fragt, ja, wo, auf welchem Planeten wirst du dich denn in 5 Jahren bei Friedensverhandlungen sehen? Und Bäumler stammelt irgendwie rum. Ne? Ja. So, der kann gar nichts mehr sagen, der ist so schockiert. Und dann sagt Freeman, ja komm, jetzt entspann dich mal und sag mal alles das Erste, was dir in den Sinn kommt. Mariner! Okay.
Was? Warum?
Mariner, warum? Ja, die ist heiß. Was? Nein, nicht heiß, die ist nasty.
Also, es wird nicht besser, ja.
Es wird wirklich nicht besser. Genau, also er kann sich nicht erholen und stürzt dann mit dem Stuhl um und rennt vor Angst kreischend aus dem Bereitschaftsraum. Und Freeman schreibt nur in ihr Pad, okay, offensichtlich hat sich Bäumler nicht auf das Interview vorbereitet.
Das ist das Letzte, was das er lesen
nicht
soll.
So cool.
Ja. Und wenn sich jemand vorbereitet hat, dann Bäumler. Ja. Ja, dumm gelaufen.
Wir gehen mal kurz ins Holodeck. Das läuft nämlich weiter offensichtlich, obwohl da niemand mehr drin ist. Ne? Und wir sehen in Mariners Film die Schlussszene, als Vindicta aus dem Gehäuse eines Photonentorpedos steigt. Offensichtlich konnte sie sich noch vor der Explosion des Cerritos retten und wurde mit diesem Gehäuse des Photonentorpedos auf den Planeten geschossen.
Mhm.
Und sie erwacht und schwört Rache. Und dann kommt Leonardo da Vinci und erschießt sie mit einer Schrotflinte.
Wird nix.
Hier wieder total doppelter Verweis. Ne? Also einerseits Ende von Zorn des Khan. Ne? Da ist ja tatsächlich noch eine Szene gedreht worden, in der Spock quasi mit seinem Sarg auf irgendeinen Planeten geschossen wird.
Ja.
Ne? Diese Szene ist total spannend. Also jetzt mal ein Vorgriff darauf, dass wir irgendwann Zorn des Khan besprechen werden. Die Szene ist total spannend, weil Nicolas Meyer, der den Film ja geschrieben hat, wollte diese Szene nicht drehen.
Aha.
Er hat gesagt, ich möchte nicht, dass noch gezeigt wird, dass Spock eventuell noch am Leben ist.
Ah, geil, okay. Mhm.
Und deswegen hat diese Szene tatsächlich ein anderer Regisseur gedreht, Robert Zellin.
Echt? Das ist ja geil. Oh Mann, was bei solchen Filmen auch im Hintergrund immer abgeht, ey. Krass.
Ja, das ist total krass. Ja, Der doppelte Verweis deswegen, weil auch der Da Vinci, der hier Vindicta erschießt, ist so ein kleines Enterprise-Zitat aus dem Enterprise-Piloten Broken Bow, Aufbruch ins Unbekannte. Da gibt es ja so einen Bauer, der einen Klingonen erschießt.
Mhm.
Ne, der Klingone hat eigentlich viel bessere Waffen, aber der Bauer kommt mit einer Schrotflinte und erschießt einen Klingonen.
Ach stimmt, ja, ja, genau. Mhm.
Ja.
Also ja, ja. Ja, warum nicht?
Ja, warum sollte er sonst die, obwohl der hat die Schrotflinte wegen dem Tontraum schießen, ne?
Ja. Könnte auch sein, ja.
Gut, der Abspann beginnt mit den Unterschriften von Mariner, Bäumler, Tandy und Rutherford, die auf den Bildschirm geschrieben werden.
Mhm.
Und auch das ist wie das Ende von Undiscovered Country, ne? Star Trek 6.
Mhm.
Da dürfen alle 7 Hauptdarsteller der Originalserie ihren Namen über dem Abspann unterschreiben.
Pathos.
Das wurde tatsächlich vor 2 Jahren nochmal in einem Film gemacht, der die Kinokassen gefüllt hat wie kein anderer. Weißt du, von welchem Film ich rede?
Aha, ein Star Trek-Film? Nein.
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 Vor 2 Jahren lief kein Star Trek-Film.
Ich wollte gerade sagen, ein Film, der die Kinokassen gefüllt hat wie kein anderer.
Ich weiß nicht, war es letztes Jahr vielleicht sogar? Vielleicht war es sogar letztes Jahr.
Was waren denn jetzt mega erfolgreiche Filme in den letzten Jahren?
Ich glaube, es wird bestimmt einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten sein.
Wahrscheinlich der letzte Avengers.
Genau.
Aber Endgame. Was? Endgame, so heißt er, genau.
Ich guck mal gerade, die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Avengers Endgame ist Nummer 1 tatsächlich, der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Krass.
Inflationsbereinigt, aber übrigens nicht. Da ist es noch immer noch Avatar, kurz vor Titanic.
Auch krass, gut. Ja.
Aber es war tatsächlich Avengers Endgame und es könnte natürlich sein, dass das auch da ein Star Trek-Zitat ist, weil der Marvel-Chef Kevin Feige
ja.
ist selbsternannter Star Trek-Fan.
Aber es ist auf jeden Fall eine Doppelreferenz. Also ich musste tatsächlich auch an Undiscovered Country denken. Das ist ja einer der wenigen alten Filme, vielleicht auch der einzige alte Film, den ich mehrfach gesehen habe und ganz gut im Kopf habe. Also auch ganz gut in, also nicht nur ganz gut, also als ganz gut in Erinnerung, so könnte man auch sagen. Nicht nur gut in Erinnerung, sondern auch als ganz gut in Erinnerung, weil so richtig gut in Erinnerung habe ich ihn auch nicht.
Ich muss ihn auch unbedingt nochmal sehen, um sagen zu können, dass ich ihn gut in Erinnerung habe. Ich bin dran mit einem Fazit, ne?
Ich glaube auch. Ich habe mindestens das letzte Mal gemacht, vielleicht sogar die letzten beiden Male. Also mach du doch mal.
Ich finde es ziemlich crazy, dass plötzlich auch Lower Decks noch anfängt, minimal eine horizontale Geschichte zu erzählen. Ne? Nämlich, wir haben hier tatsächlich diese Enthüllung von Mariner als Tochter des Captains, beziehungsweise der Kapitänin. Und Bäumler ist davon sehr, sehr beeindruckt und wird das in der nächsten Folge, so viel kann man ja schon mal sagen, auch nochmal thematisieren.
Ja.
Dementsprechend haben wir so ein Stück weit horizontale Erzählung, ne, mitten in diesem absoluten prozedural Lower Decks, was wir hier vorliegen haben. Diese Folge hier, ne, und man muss ja sagen, in der letzten Folge habe ich sicherlich wesentlich mehr Anspielungen gefunden, weil ich einfach mehr Anspielungen auch kapiert habe, weil ich einfach nicht so der Experte für diese Filme bin. Das wissen alle hier,
ja,
die das hören, und ihr habt es auch in dieser Folge wieder gemerkt, weil ihr bestimmt ganz viele Verweise gesehen habt, die ich jetzt nicht genannt hatte. Aber die Folge war, finde ich, der absolute Hammer. Also ultra krass gut. So, Lower Decks ist absolut auf dem Peak. Die letzte Folge war schon stark. Diese hier fand ich fast noch einen Ticken stärker, beziehungsweise ich finde wirklich, wenn sich Lower Decks hier auf diesem Niveau weiter bewegt und nicht irgendwelche Enttäuschungen aufweist, dann muss ich irgendwann Christian Humberg recht geben, der vor einigen Podcasts ebenfalls bei Planet Trek FM bei unserem lieben Kollegen Björn Sülter sagte, Lower Decks ist die beste Star Trek-Serie seit DS9. und natürlich ist der Vergleich schwierig, eben prozedural mit einem Serial zu vergleichen.
Und es ist ein anderes Genre, das finde ich halt auch schwierig, ne? Also es ist halt ein anderes Genre.
Aber ich bin sowas von restlos begeistert von dieser Episode hier. ich habe sie genau wie die letzte Episode in einem sehr großen Müdigkeitsstatus gesehen und trotzdem war ich total begeistert. Ich bin fast enttäuscht, wenn es nächste Woche aufhört, aber ich freue mich auch auf Discovery.
Ja.
Aber trotzdem bin ich schon enttäuscht, dass es nächste Woche aufhört.
Ja, ich habe sie auch langsam lieb gewonnen, diese Serie, durchaus. Und zeichnet sich ja schon seit ein paar Folgen ab, ne? Und wenn ich an der Stelle übernehmen darf, oder hast du noch was hinzuzufügen?
Unbedingt.
Ich sehe das so ähnlich wie du. Ich habe tatsächlich bei der letzten Episode mehr gelacht als jetzt bei der aktuellen. Irgendwie fand ich sie gefühlten Tacken besser. Aber auch in der, sie war so ein bisschen schneller und so ein bisschen, irgendwie, weiß ich nicht. Also irgendwie fand ich sie einen Tacken besser, aber ich bin voll und ganz bei dir, wenn du sagst, Lower Decks ist da gerade irgendwie am Höhepunkt seines Schaffens. Und ich habe auch sehr viel Spaß mit dieser Episode gehabt und fand die deepere Geschichte war auf jeden Fall die vielleicht jetzt hier vor allen Dingen, weil ich es wirklich toll fand, dass wir jetzt was über Mariner erfahren und ihre Beziehung zu ihrer Mutter, aber natürlich schon auch diese ganze Atmosphäre, die diese Filmkopie einfach mit sich bringt, das fand ich schon echt bemerkenswert. Und es war, also wenn ich bei der Episode davor mehr gelacht habe, war das so ein bisschen die diepe Gänsehaut-Episode irgendwie mit den irgendwie für mich dieperen Anspielungen oder mit dem dieperen Gefühl so. Und insofern habe ich diese Folge auch echt richtig gerne geguckt. Vielleicht hatte ich ein bisschen mehr Spaß, wie gesagt, bei der davor, aber wenn das so weitergeht mit der letzten Folge, bin ich echt auf Go mit dieser Serie. Ach, das bin ich eigentlich jetzt schon. Ich finde es macht total Spaß.
Ja, diese Detailverliebtheit, also wie gesagt, wenn man darauf achtet, dass während dieses Films man wirklich diese minimalen Filmschlieren sieht und da musst du wirklich drauf achten, weil das so subtil ist, das ist schon ganz große Kunst.
Ja, das ist echt geil. Also auch diese Freude an den Anspielungen, das macht irgendwie echt Bock. Und das so dann halt auch, ne, das war jetzt, finde ich, in der Folge jetzt noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr der Fall als in der davor, dass du halt auch einfach mehr Anspielungen raffst, so, ne?
Ja.
Also wenn du ja, halt mit dem Shuttle 10 Minuten...
Trotzdem eine Geschichte erzählst, ne? Es ist eben nicht nur das pure Droppen von Anspielungen, nee, genau. Wie man teilweise das Gefühl hatte, wo... Also natürlich haben wir hier auch ein Stück weit Style over Substance, ne? Ein Stück weit, aber es ist trotzdem Substanz drin und ich finde, das war so öfter meine Kritik an den JJ-Track-Filmen, dass da wirklich sehr viele Anspielungen drin waren, die aber keinerlei Funktion innerhalb der Story hatten und das ist irgendwie so ein bisschen bitter. Das wird hier viel, viel weniger gemacht und ich fand, am Anfang der Staffel hatten wir das noch ein paar Mal drin, wo irgendwie einfach nur ein bisschen was aufgezählt wird oder sowas. Aber hier haben wir wirklich, dass diese Anspielungen genutzt werden, um eine Geschichte zu erzählen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll.
Ja, finde ich auch.
Ha, und dann freue ich mich auf das Staffelfinale in der nächsten Woche.
Und ihr euch hoffentlich auch. Und spätestens dann hören wir uns wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr uns, wenn ihr mögt, noch mitteilen, wo ihr da so seid bei Lower Decks emotional und natürlich auch die Dinge, die ihr gesehen habt, die wir nicht angesprochen haben, dürft ihr gerne hinzufügen oder die Dinge korrigieren, die wir falsch verstanden oder erzählt haben. Und das macht ihr wie immer auf den bekannten sozialmedialen Kanälen, die diese hier wären.
Diskussionen zu Folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291 UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Das ist der Fall und wir freuen uns auch über weitere Unterstützung für unseren kleinen Podcast. Das könnt ihr auf discoverypanel.de mal schauen, wie ihr uns unterstützen könnt, indem ihr oben auf Unterstützen klickt.
Spread the word und vielleicht an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die uns weiter fleißig unterstützen, tatkräftig. Wir nehmen das wahr und freuen uns über jegliche Art von Unterstützung und jeden Cent.
Es ist ein absoluter Traum, dass wir für unser Hobby hier gerade nicht mehr drauf bezahlen müssen.
Und bald den Sportwagen. Ne? Das ist toll. Den E-Sportwagen.
Als ob.
Als ob.
Wir hören uns nächste Woche zur letzten Folge Lower Decks.
Finale. Oh. So, dann haben wir den Niveau-Limbo ausgetanzt.
Happy Birthday, Avery Brooks, heute 72.
Ah, was?
Ja, mal auch mal sagen, ne?
Das ist ja kurz verrückt, oder?
Ende, so.
Der ist ja verrückt.
Wie auch immer. Hoffentlich nicht.
Nein, hoffe ich auch nicht. Manchmal macht er den Eindruck.
Macht es gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.